Einen schönen guten Morgen. Wir wollen anfangen, unseren Herrn und Heiland loben und preisen. Gott ist gut. Halleluja. Und er wird gut bleiben. Und es wird alles gut, weil der Herr ein guter Gott für uns ist. Lob und Dank. Lass uns aufstehen und unseren Vater im Himmel preisen. Vater, ich danke dir, dass du uns heute eingeladen hast zu deinem Tisch und dass wir heute dein Wort hören dürfen, dass wir uns innerlich einstellen dürfen auf deine Herrlichkeit. Halleluja. Lass uns zusammen Halleluja, Gott damit loben und preisen. Halleluja. Du bist ein guter Vater, ein wunderbarer Vater für deine Kinder. Und wir sind gerne deine Kinder heute und möchten weiter deine Kinder bleiben. Amen. Amen. Und ich möchte, dass du diese Einladung annimmst. Christa, hast du ein Gedicht, eine Einladung zum Heiland, zu der Fülle, zum Tisch des Herrn? Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist, die Güte Gottes. So, ich weiß, wenn du betest, du bereitest dich vor und Gott gibt es einfach weiter.
Den Brunnen der Weisheit möchte ich erlangen, den König aller Dinge mit Liebe umfangen, denn er ist der Schöpfer, der herrschende Gott, er ist die Quelle der Weisheit Gebot. Ich möchte die Krone des Lebens erarmen, auf ewig die Freude und Wonne erwerben. Wenn Weisheit herrscht, kann es nie Schatten geben, weil sie mit Klugheit erhält unser Leben. Drum lass mich gerecht sein und demütig zugleich, denn die Weisheit ist mit die Brücke zum Reich.
Amen. Jesus ist uns gemacht zum Leben, zur Weisheit, zur Erkenntnis, zur Kraft, zur Herrlichkeit. Komm zu diesem Jesus Christus. Wir singen weiter. In Sprachen Gott anbeten. Lass uns im Geist ihn rühmen. Haschalarima namosanda. Geliebter Vater, ich preise dich. Shalom und dera makandi. Du bist der Hocherhabene, der Mächtige und Herrliche. Silura larabata shandula rabanta sankarabishi. Halaramundira sikalopashinde. Du bist mitten unter deinem Volk heute Morgen. Halleluja, halleluja, halleluja. Du ordnest unser Leben, du ordnest unsere Gedanken und unsere Wege. Und du machst unseren Weg gerade, Herr. Du schenkst uns Licht und Leben. Du allein, Vater, ich bete dich an. Ich bete dich an. Vielleicht ist jemand da, der den Herrn noch anbeten möchte. In Deutsch und in deiner Sprache, mit deinem Worten. Du hast ein Dankeschön auf deinem Herzen. Komm ganz schnell nach vorne. Wir wollen noch ein Dankgebet einfach proklamieren und aussprechen. Lob und Dank. Und wer sich noch anschließen möchte, meinem Bruder, der darf sich anschließen.
Ich danke dem Herrn einfach für seine Führung. Und zwar heute früh, ich war noch nicht ganz fertig und hätte aber schon losgehen müssen. Und genau in dem Moment, wo ich losgehen musste, kam eine SMS von der Kerstin, die mich fragt, ob sie mich ein bisschen später von zu Hause abholen darf. Lob und preis den Herrn und Amen. Amen.
Preis Gott. Halleluja. Es kommt nie zu spät, der Herr. Er verspätet sich nie. Wir danken dem Herrn, dass er immer so pünktlich ist und so genau.
Wenn unser Geist im Chaos ist und wir meinen, mit dem Verstand es zu lösen, dann kommt Gottes Geist und ordnet es und alles ist bereitet und wir gehen auf einem Weg, wie damals die Jünger, mit ihm zusammen. Bloß wir spüren es oft nicht. Hinterher merken wir es. Danke Gott dafür.
Halleluja, danke Jesus.
Aus Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, dies aber ist das wahrhaftige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Möchte ich aber sagen, zu dem Erkennen ist nicht nur eine Information über Jesus haben, wie man es in der Bibel allein nur lesen kann, sondern bedeutet eins mit ihm werden. Genau das ist es. Halleluja.
Jesus, wir dürfen mit dir eins werden, lieber Heiland. Halleluja.
Lieber Jesus, ich möchte heute der Gemeinde ein Zeugnis geben und ich glaube, es soll für alle eine Ermutigung sein. Es soll für alle eine Ermutigung sein. Und zwar, ihr sollt dranbleiben. Ihr sollt dranbleiben an allem. Und zwar ist Folgendes passiert. Am Freitag hat mein Mann einen Arbeitsunfall gehabt. Und es war so, er ist Kraftfahrer, er fährt Bücher aus und er hat Sicherheitsschuhe. Aber die Sicherheitsschuhe wirken ja nur von oben und er ist von der Seite. Er ist mit dem linken Fuß eingeklemmt worden. Und wir sind in die Parkhalle, es war ein Arbeitsunfall. Er hat die Arbeit noch getan und ist praktisch dann zusammengeklappt. Und er ist in eine Parkklinik gekommen und er ist den Ärzten vorgestellt worden. Und es wurde gesagt, durch die Quetschung, es ist zwar kein Bruch, aber man weiß nicht, die Quetschung, es kann mit der Zeit die verletzten Gefäße oder was auch unten ist, können auseinandergehen. Und man hat gesagt, also Sie sind schon älter, das kann passieren, Sie können Folgeschäden haben, es kann passieren, wir müssen operieren, wir werden jetzt erstmal den Fuß und bis zum Unterschenkel, wir legen das in Gips. Und wir schicken Sie aber noch zur Unfallklinik nach Marzahn, denn da sind die Experten und die werden entscheiden, was mit Ihnen passiert, ob Sie dort im Krankenhaus bleiben oder wie auch immer das ist. So, und auf dem Transport dahin, ich habe gebetet, Herr, es kann doch so nicht sein. So kannst du mit uns doch nicht verfahren. Das kannst du nicht zulassen. So, und wir kommen im Unfallklinikum Marzahn an und der Arzt packte ihn aus dem Gips und der Arzt sagt eigentlich anhand der Röntgenaufnahmen, sagt er, der Gips ist ja vollkommen kontraproduktiv, sagt er. Er schneidet den Gips auf und ob er es glaubt oder nicht, der Knöchel sieht ganz anders aus als vorher. Es ist plötzlich vollkommen abgeschwollen schon, nicht mehr so, es sah ja furchtbar vorher aus. Es war ganz anders, ja. Und der Arzt konnte das nur gar nicht verstehen. Ich konnte ihm ja nur nicht sagen, was los ist, ja. Und der Arzt, der in der Parkklinik war, das war kein Dummer. Das war auch kein 20-Jähriger, das war eigentlich ein Standardmann zwischen 30 und 40, der eigentlich die richtige Diagnose, denke ich mal, gegeben hat, nicht? Und ich muss dazu sagen, mein Mann ist in einer anderen Art bei Jesus. Und ich habe ihm eigentlich klar gemacht, ich habe ihm gesagt, Jürgen, sage ich, Jesus hat Jesus hat seinen Fuß mit dorthin gehalten, wo dein Fuß war. Und so ist es. Es ist so. Und heute wird er entlassen. Er ist 2 Tage im Unfallkrankenhaus Marzahn gewesen zur Beobachtung und er wird heute in diesem Moment, ist er wahrscheinlich schon zu Hause, aber es war mir wichtiger, muss ich euch sagen, dieses Zeugnis zu geben. Und es soll euch Ermutigung geben. Bleibt dran, bleibt in den Gebeten dran. Ihr seht, was der Herr tut. Ich hätte es vorher auch nicht geglaubt. Ja? Amen. Bleibt dran, sage ich euch. Bleibt dran. Ja?
Amen. Praise Gott. Vielen Dank für dieses Zeugnis.
Ich wollte auch sagen, sagt Gott einfach, was euer Problem ist, macht euch weiter keine Sorgen. Ich hatte nämlich gestern Dienst und hätte heute auch noch Dienst haben müssen. Dachte ich, schade, ich wollte aber gerne in die Gemeinde. Naja, okay, Gott, so wie du willst. Und ich komme hin und der Chef sagt, nein, sie haben frei. Sag ich, Halleluja, siehst du, Gott hat recht, mach dir doch keinen Kopf. Sag ihm, was du möchtest, mach aber, wie er wirkt und fertig. Er macht es schon richtig.
Lob und Dank. Ich habe gerade diese Stelle gelesen, befiehl dem Herrn, hoffe auf ihn und er wird geben. Luther übersetzt es, was dein Herz sich wünscht. So steht es nicht in der Bibel, so steht es nicht im Original, sondern und er wird es wohl machen. Das ist noch viel schöner, als ich mir ausmalen und ausdenken kann. Gott macht noch viel schöner, als ich mir das ausmalen kann. Gott segne dich.
Ja, also wir haben vorige Woche in der Kinderstunde einen Lernvers gelernt und der hat mich die ganze letzte Woche begleitet, möchte man sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4, Vers 13, dort steht es. Und wenn wir wirklich dem Herrn vertrauen, dann gibt er uns immer wieder die Kraft, dass wir auch durch Stürme hindurch begleitet werden durch ihn und er uns Kraft und auch Zuversicht gibt. Denn wenn wir am Ziel sind, dann haben wir die wahre Freude. Also lass es euch einfach nicht nehmen.
Amen. So wie die Schwester hier gemacht hat. Wir vertrauen Gott. Dein Mann hat ein bisschen Urlaub gebraucht, das war alles. Okay, lass uns einfach noch mit einem Lied singen, den Herrn preisen. Dem was zutrauen kann. Und mir hat es auch gut gefallen, dieses Zeugnis, wo du gesagt hast, Jesus hat seinen Fuß dazwischen gehalten. Weil der Herr dazwischen, seine Hand, sein Fuß, sein Kopf oder sein Herz dazwischen hält, es wird immer gut. Und er wird es alles wohl machen. Das ist mir so groß. Der Herr macht alles wohl. Jesus, mein geliebter Freund, er ist einmalig. Halleluja, du bist groß und mächtig. Wer kann mit dir mithalten, Heiland? Mein Jesus. Mein Jesus ist der Größte, der Herrlichste. Danke, du bist hier in unserer Mitte. Preis Gott. Wir möchten unser Morgenopfer dem Herrn bringen, den Herrn mit unseren Gaben preisen. Der Herr der Herrlichkeit ist hier. Nicht irgendwie ein gewöhnlicher Sterblicher, sondern der Herr der Herrlichkeit. Hier ist jemand größer als der Tempel, hat Jesus gesagt. Hier ist jemand größer als der Altar. Hier ist jemand größer als Konfuzius, Buddha, Mohammed oder sonst irgendeiner der großen Mächtigen dieser Welt. Hier ist Jesus da. Und das ist dein Freund, dein großer Bruder. Halleluja. Und er ist größer als alle menschlichen Probleme, die es sein können. Er ist der Größte, der Schönste von 10.000, der helle Morgenstern. Und weißt du, was das bedeutet? Er ist auch dein Abendstern. Dieser Morgenstern ist auch dein Abendstern. Und nach diesem Polarstern kannst du dich richten. Du kannst dich nach Jesus richten. Gott möge dich segnen bei diesen Gaben, die du bringst. Und wir kommen mit Freuden. Es ist kein Muss, ein Dürfen, ein Können. Und sei froh, dass du noch geben kannst. Es kommt vielleicht der Tag, wo du nicht mehr geben kannst. Aber heute ist ein Tag, wo du geben kannst zur Ehre des Herrn. Gott segne dich. Mit einem Applaus und Preis an unseren Vater im Himmel. Halleluja. Wir haben einen guten Vater, einen treusorgenden Vater. Halleluja. Und einen mächtigen Vater. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen in deinem Namen diesen Gottesdienst beginnen dürfen, im Namen Jesu. Und wir dürfen den Sieg Jesu preisen, die Güte Gottes preisen. Und wir dürfen uns in der Gegenwart des Heiligen Geistes jetzt begeben. Halleluja. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Und der Herr lasse sein Angesicht gerade jetzt in dieser Situation, wo wir stehen, in dieser Versammlung über uns leuchten. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Halleluja. Ist Gott ein herrlicher Gott? Oh, ich diene ihm gerne. Ich freue mich an seiner Gegenwart und ich bin begeistert von meinem Herrn. Heute Morgen, ich halte ja immer noch meine Fastenpredigten. Nächsten Sonntag noch eine Fastenpredigt. So, und ich lade euch ein zu den nächsten paar Fastenpredigten, die ich hier im Hause halten werde. Und dann werden wir mit unseren Heilungen und Tage der Heilungen beginnen. Ab Sonntag, den 15. Wir fangen eigentlich schon am Freitag an, eigentlich nächsten Freitag ist schon der Einstieg. Zuerst einmal am Mittwoch das Thema, geistliche Blindheit ist sehr gefährlich. Du brauchst sehende Augen. Du sollst sehende Augen bekommen für die Probleme, die um dich herum sind, für die Situationen. Wenn du das siehst, kannst du auch was tun. So, etwas gegen die geistliche Blindheit. Das Thema ist, die geistliche Blindheit ist sehr gefährlich. Aus Unwissenheit. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, war das Gebet Jesu. Und das ist bis heute so geblieben. Volk Gottes weiß oft nicht, was es richtig ist, was soll ich. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Dann am Freitag, du kannst furchtlos leben, viele Krankheiten haben, da fange ich ja schon auf die Heilungsgottesdienste hinzuarbeiten und zuzuarbeiten. Viele Krankheiten entstehen aus Furcht. Jetzt könnte ich das bekommen, jetzt könnte ich jenes bekommen, jetzt könnte dieses und jetzt könnte jenes werden. Aus Angst, du ziehst wie ein Magnet alles an und du sagst, wie kommt das? Warum erwischt es mich, warum erwischt es die anderen nicht? Furcht ist der Schlüssel. Und ich werde auch da in jedem dieser Gottesdienste für Menschen schon beten. Dann am Samstag, mach aus deiner Ablehnung das Beste. Weißt du, viele Krankheiten kommen aus der Vergangenheit. Man hat dich nicht gewollt, man hat sich nicht um dich gekümmert, man hat dich links liegen gelassen. So, du bist also eigentlich so ein Findelkind, ein geistiges und geistliches oder irdisches Findelkind. Aber Gott hat dich gewollt. Und deshalb, ich möchte über den Willen Gottes sprechen, dass Gott dich gewollt hat von Anfang an. Hat sich noch gar nicht gegeben, hat er schon einen Plan gehabt, so ein Testament hat er gehabt, so will ich den Kerl haben. Und so bist du geworden. Halleluja. Und dann am Sonntag früh das Thema, ein Zeichen, dass Gott dich heilen will. Es gibt Zeichen der Heilung. Und eigentlich Krankheit ist ein Zeichen der Heilung, nicht der Krankheit. Die meisten Leute betrachten das als negativ, was furchtbar ist. Krankheit ist ein Zeichen für die Heilung. Der Körper sagt, ich brauche Heilung. Ich brauche Hilfe. Denn die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. So, ich werde über das Zeichen der Heilung sprechen. Das Zeichen deiner Heilung ist die Krankheit. dass mit dir was passieren muss, dass mit dir was nicht stimmt, dass du anders eingestellt werden sollst, etc., etc., etc. Und lade die Leute ein dazu. Das möchte ich also dir empfehlen, so zu diesen Tagen. Und ich erwarte, dass Gott uns mächtig segnet. Dann, wir haben die erste Chorprobe am Mittwoch, den 11. Februar um 15 Uhr. Also hier wird erwartet, alle, die was für Gott tun möchten. Und mein Thema ist, du musst etwas unternehmen. Du kannst nicht nur einfach im Gottesdienst sitzen und Däumchen drehen und sagen, na, wir wollen eine schöne Zeit haben. Gott will dich zum Täter machen. Halleluja, zum Täter. Ja, mein Bruder, du darfst nicht Amen sagen, du darfst auch kommen zum Singen. Der hat so eine tolle Stimme. Weißt du, er hat Schallplatten besungen und er könnte, also die Kerstin braucht die bestimmt als Bass oder Bariton oder was du singst. Oder ja, so. Wie gesagt, da ist jeder eingeladen. Und viele Leute sagen, ich kann nicht singen. Es ist ein Problem heutzutage in unserer Welt. Wir hören so viel Musik, technische Musik, und wir singen nicht mehr. Volk Gottes ist ein singendes Volk und ein siegendes Volk. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg des Herrn. Die Japaner sagen, jeder Vogel, der zur Welt kommt, kann zwitschern, der aus dem Ei geschlüpft ist und ein bisschen Federn gewachsen hat und so weiter und Sonnenstrahlen sieht, kann zwitschern. Und so kann jeder Mensch singen. Der hat nur seine Gabe verwahrlosen lassen, verkommen lassen. Du hast deine Gabe nicht gebraucht. Deshalb sagt die Bibel, erwecke die Gabe, die Gott in dir hineingelegt hat. Gott hat dich von Anfang an zum Lobpreis Gottes bestimmt. Deine Erwählung ist, Halleluja zu singen, und zwar für Ewigkeit. Du sollst ja die Engel sogar noch übertrumpfen in der Herrlichkeit. Und deshalb, aber der Teufel möchte, dass du Stimmbruch hast. Der Teufel möchte, dass du nichts rauskriegst, dass du nur krächzt. Aber du solltest dem Teufel zum Trotz singen, jubeln, jodeln, jauchzen, jubilieren und was es auch immer ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Weißt du, du kannst singen, wenn deine Seele singt. Die meisten Leute können nur deswegen nicht singen, weil die Seele nicht singt. Ein fröhlicher Mensch, der kann pfeifen und der kann aus sich rausgehen, lobe den Herrn. Und das ist unsere Berufung. Also ich möchte, dass die ganze Gemeinde hier vorne steht und singt. Also du bist eingeladen, keiner muss es. Es ist etwas Freiwilliges, denn du musst freiwillig lernen, Gott zu loben und zu preisen. Das ist mal ein Anfang hier, was wir hier machen. Und ich bin dankbar, dass Kerstin das macht. So, und wünsche Gottes Segen für diesen Start. Heute Morgen ist mein Thema, du musst etwas unternehmen. Und das ist schon der erste Punkt. Du musst etwas unternehmen. Jetzt überred den Mann nicht, der muss selber kommen. Von sich aus. Weißt du, es hat keinen Wert, wenn du überredet wirst. Mach das. Das muss von innen herauskommen, dieser Wunsch, ich will etwas tun. Wenn wir gezwungen werden, über Diktat oder von oben herab oder von der Kanzel herab, das ist alles verkehrt. Du musst von innen her sagen, ich will etwas tun. Und jetzt musst du etwas unternehmen. Wir haben diese Woche interessante Themen gehabt. Wie geht man gegen die Stürme vor oder wie stillt man die Stürme? Wie geht man Gottes Wege, war das Thema in dieser Woche und so weiter. Und das, gestern war das Thema, du musst fortlaufend lernen. Das ist ganz arg wichtig. Du hast genug Prophetien gehört. Du hast genug Impulse und Hinweise von Gott. Du hast genug Worte Gottes. Der Kopf platzt dir bald. Aber jetzt kommt es darauf an, seid Täter des Wortes. Seid Täter des Wortes. Gott hat genug zu dir gesprochen und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, praktisch zu werden. Du hast genug gelernt. Mit deinem Wissen könntest du ein Experte sein und ganz Deutschland auf den Kopf stellen. Was Evangelium. Du weißt genug. Du weißt über den Heiligen Geist genug, über den Taufe genug, du weißt über Gott genug, du weißt über den Himmel genug. Jetzt bist du dran, dieses Wissen umzusetzen. Ganz einfach anzuwenden, deine Gaben, deine Fähigkeiten. Und probier mal zu singen. Du sagst, ich kann nicht singen. Das ist eine Lüge Satans. Du kannst nicht. Du kannst alles, du willst bloß meistens gar nicht. Es liegt an unserem Willen. Ich kann nicht in Sprachen beten. Du musst nur deinen Mund aufmachen und dann den Heiligen Geist reden lassen. Jeder kann in Sprachen beten, der an Jesus Christus als seinen Herrn glaubt. Du musst nur anfangen, nur Mund aufmachen. Nur fließen lassen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du machst, ja, ich rede. Ja, denkst du, dass der Heiland redet, dass der ein Gabriel redet oder Michael oder Raphael oder irgendeiner dieser tausend Engel? Nein, du musst es sprechen. Deine Stimmbänder musst du benutzen. Oder der Herr sagt, auf Kranke werde ich dir Hände legen. Das liegt ja an dir und nicht an dem lieben Gott. Gott hat schon längst den Auftrag gegeben, treibt Dämonen aus, etc. Jetzt sind wir dran. Wir sind jetzt gefordert. Deshalb auch diese Heilungsgottesdienste. Das ganze Beten und Fasten nützt nichts, wenn wir nichts tun. Nützt nichts. Das ganze Bibelwissen nützt nichts. Das bläht uns nur auf, gibt Blähungen und du wirst mit diesen Blähungen nicht mehr fertig. Und Leute, das sind geistliche Probleme, die Blähungen. Du weißt zu viel
und du verarbeitest nicht richtig, verdaust nicht richtig. Das sind die Blähungen. Und das wirkt sich in deinem Magen, aber genau das gleiche auch im Kopf. Ich will dir nur die Wahrheit sagen, denn die Wahrheit ist, was die Leute freimacht. Das ist auf eine Fastenpredigt. Die katholische Kirche hat Fastenpredigten. Also hier geht es von Fastenpredigt. Ganz einfach, bring die Dinge, die Gott dir gegeben hat, im Umlauf. Wuchere mit den Talenten, die Gott gegeben hat, mit dem Geld, das er in deine Hände gelegt hat. Setz einfach die Dinge ein, die Gott dir anvertraut hat. Und es ist vielleicht Kleinigkeiten. Und das Werk Gottes fängt mit Kleinigkeiten an. Tue, was du kannst, und das andere kannst Gott überlassen. Wenn du deinen Teil getan hast, dann kannst du sagen, lieber Gott, jetzt habe ich alles getan, jetzt bist du dran. Aber solange du nicht deinen Teil getan hast, bitte Gott nicht um Hilfe und Beistand und Unterstützung. So, du möchtest etwas erreichen, du möchtest eine Arbeitsstelle haben, und viele Leute wollen eine Arbeitsstelle haben, bewirb dich. Bewirb dich. Ich habe jemanden kennengelernt, der über 150 Bewerbungen geschrieben hat. Und endlich hat mal eine geklappt. Und die war in Südafrika. Ja, als Kernkraftbauer oder Techningenieur und so weiter. In Deutschland bauen sie keine Kernkraftwerke, aber in Südafrika. Und die haben ihn genommen und jetzt ist er dort unten. Aber über 150 Bewerbungen. Überall in der ganzen Welt verschickt Bewerbungen. Ich bin ein Kernkrafttechniker oder Ingenieur. Ich kenne mich aus, habe meine Ausbildung mit sehr gut bestanden. Ich habe dafür gelernt und ich will meinen Beruf ausüben. Gott hat dich bekehrt, Gott hat dich berufen, Gott hat aus dir etwas gemacht und du solltest in deiner Berufung hineinkommen und deine Berufung festmachen. Was ist deine Berufung? Denk drüber nach. Deshalb ist es so wichtig, du willst was erreichen, nimm Kontakte auf, schick Briefe in alle Himmelsrichtungen, melde dich, ruf an, rebelliere, und so wie du das manchmal so machst du in der Gemeinde, warum gibt Gott mir nicht, warum tust du nichts? Unternimm was. Christen sind Unternehmer. Mach dich auf dich aufmerksam. Gib eine Anzeige im BZ, ich habe noch Kapazitäten frei. Wer hat Interesse an mir? Dann geh auf die Sache los und stürme los wie ein Löwe auf eine Beute. Und dann stell dich vor und rede. Und dann geh Klingel putzen. Und dann geh zum Chef, nicht zu der Sekretärin, sondern geh zum Chef und sag, Herr Personalrat und so weiter oder was, wer das auch immer ist, ich habe was, ich könnte was. Könnten Sie mich nicht gebrauchen? Du musst lernen, und das ist jetzt etwas, was wir gelernt haben, dich demütigen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Dich demütigen und sagen, ich bin bereit, alles zu tun. Können Sie mich gebrauchen? Du musst dich anbiedern. Denn Herrn Jesus wollten die Leute auch nicht haben, aber er kam in diese Welt ungebeten. Und du musst lernen, einen Platz, eine Nische zu finden in dieser Welt. Die Welt wartet nicht auf dich. Da ist sowieso, wir haben 6 Milliarden Menschen, alles zu viel. Adam und Eva hätten ausgereicht. So, aber jetzt musst du deinen Platz finden, wie ein Spatz, wie eine Lilie im Tale. Und dann ist es so wichtig, unternimm was, achte auf wichtige Leute, Leute, die was haben und nicht Leute, die nichts haben. Die meisten Christen sind dumm, sehr dumm sogar. Die rennen hinter jedem Dummkopf hinterher, die sollten Leuten nachrennen, die was haben. Jesus, guck mal, Jesus hat den Armen geholfen, er kam zu den Armen und so weiter. Aber wo hat er sich die ganze Zeit aufgehalten? Bei den Reichen. Er hat den Reichen gesagt, was sie den Armen tun sollen. Du sollst dich nicht bei Leuten aufhalten, die nichts haben, nichts sind, sondern bei Leuten aufhalten, die was haben und was sind und was können. Das ist ganz arg wichtig, denn da lernst du was. Und dann kannst du von dem, was du dort bekommst, den Armen weitergeben. Wir sind so Brückenbauer zwischen Arm und Reich. Und wir sollten unsere Fähigkeiten gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen als Christen suchen, nicht wie wir weiter runtersteigen, asozialer werden, sondern wie wir noch sozialer werden. Wie können wir noch was für unsere Gesellschaft tun? Christen, und das ist so traurig, was mich hier manchmal schockt hier in Berlin. Christen, die werden gläubig, die geben Beruf auf, die geben alles auf, die werfen alles hin und dann wundern sie sich, wenn sie dann im Chaos enden. Gott hat uns berufen, dass wir von ganz tief unten aus dem Keller Stufe für Stufe uns hochentwickeln und hochsteigen. Und dann sogar, dass wir mit unseren eigenen Händen unser Brot verdienen und den Armen geben können. Gottes Wille ist, dass du mit deinen Händen dein Brot verdienst und Armen dienst und Kranken dienst und mühseligen dienst. Das ist Gottes Wille. Du musst das also die Bibel verstehen, was die Bibel wirklich will und sagt und so weiter. Höre auf Gott, was er dir zu geben und was er in deinem Leben zu tun hat. Wunder sind machbar. Halte ich fest, was ich sage. Ist das ja Fastenpredigt. Also ich kann mir leisten, das jetzt in diesen Augenblicken Dinge zu sagen, die dich vielleicht ein bisschen schockieren. Aber Wunder sind machbar. Und ich sage Amen dazu. Wunder wirkt nicht Gott, sondern du bist es, dieser Wundermann und Wunderfrau. Wenn du auf Gott hörst und der Herr sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorchen werdet, wird euer Friede sein wie ein Wasserstrom. Zeichen und Wunder sind die Folge deines Glaubens. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, sind Ereignisse, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann sind Wunder das tägliche Brot. Sind Wunder ganz normal. Wenn wir das, was wir hier lernen, in dieser Gemeinde, in diesen Predigten, wenn wir mit Gott übereinstimmen, und da passieren Wunder. Wunder sind nichts anderes, die stimmen mit Gott überein. Und passieren etwas schneller als normalerweise, weil die Zeit verkürzt wird, weil du kannst nicht so lange warten. Also normalerweise braucht es Reifung, Wachstum von der Weintraube und so weiter. Und dann muss die Weintraube gepflückt werden, muss gepresst werden, muss der Saft gären und so weiter. Aber der Heiland, weil es ja passiert, die Hochzeit ist beim Laufen, du brauchst ein Wunder. Und dann sagt der Herr schnell. Aber das ist nichts anderes. Der Herr überspringt nichts. Wenn du mit Gott zusammenarbeitest, sind Wunder dein tägliches Brot. Und wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das sind Wunder. Wunder, die vom Himmel kommen. Stimmt mit Gott überein, das ist alles. Das Richtige im richtigen Augenblick mit richtigen Leuten, das richtige Wort, richtig vorgetragen, richtig angezogen. Wenn du natürlich mit zerrissenen Jeans in der Vorstellung gehst, wundere dich nicht, wenn du kopfüber wieder rausfliegst. Denn die Welt hat für Lumpen nichts übrig. Niemand hat für Lumpen was übrig. Also das beste Kleid, das du hast, zieh an und dann geh hin. Wunder geschehen, wenn du mit Gott zusammenarbeitest, mit richtigen Leuten zusammenarbeitest. Wenn du das Richtige im richtigen Augenblick tust. Du musst manchmal warten, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Und das haben wir die Tage gelernt, ich habe genug gesagt. Du musst das Gesetz Gottes kennen, mit dem Gesetz Gottes übereinstimmen. Das Gesetz Gottes auch richtig anwenden. Die meisten verstehen die Bibel nicht richtig. Die missbrauchen die Bibel, statt dass sie gebrauchen. Und du solltest die Bibel im Kontext, im Zusammenhang lesen. Und wenn du es nicht verstehst, dann fragst, sag mal, Bruder, verstehst du, was ich hier gelesen habe? Und bevor du losschießt und Dummheiten machst und denkst, ich wende das Gesetz jetzt an, du kannst ja alles anwenden, aber das funktioniert nicht alles. Du musst fragen, wie wird das angewandt, wie wird das gemacht? Wenn du mit Gott übereinstimmst, dann wird dir alles automatisch zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann gibt es die Zufälle. Dann staunst du, Mensch, dass mir wieder was passiert. Und wieder, guck mal, wie hier mit dem Fuß und das Zeugnis, wo plötzlich der Arzt sagt, was ist da passiert und so weiter. Es gibt Wunder. Wunder passieren, wenn wir mit Gott übereinstimmen und wenn wir sagen, Herr, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das erlaube ich nicht. Krankheit ist nicht von Gott, Krankheit ist vom Teufel. Der Teufel will mich quälen, mich kaputt machen, mich ruinieren, mein Geld mich stehlen, meine Zeit mir rauben und mir Ärger zufügen. Also wenn jemand sagt, Krankheit ist ein Segen, der versteht nichts von Leben überhaupt. Krankheit ist kein Segen, also ich habe keine Sympathie für Krankheit. Ich möchte die Krankheit so schnell wie möglich loswerden. Und ich gehe zu meinem himmlischen Arzt, meinem Heiler, Jesus Christus. Und ich sage, Heiland, heile mich, denn Satan hat mich wieder überredet und mich auf eine Lüge da eingestrimmt. Und Jesus kam, um die zu befreien, die vom Satan überwältigt waren. Krankheit ist nichts anderes, du hast nicht aufgepasst, hast nicht auf Gott gehört und dann hat er bei dir angeklopft und die Tür aufgemacht und hast schon eins unter der Gürtellinie bekommen. Das ist Krankheit. Und du hast nicht aufgepasst. Deshalb hör auf Gott und du wirst merken, dass dir dann alles zufällt. Pass auf, nicht bei jedem, der an der Tür klopft. Du weißt ja, Rotkäppchen und der Wolf und die sieben Geißlein und so weiter, diese Geschichten. Selbst wenn der Wolf Kreide gefressen hat, weißt du, der Teufel kann sich als Engel des Lichts verstellen, kommt mit der Bibelstelle. Hüte dich vor Bibelstellen. Die mögen fromm sein, aber du brauchst wie eine Bibelstelle, die dir der Teufel gibt, 10 weitere Bibelstellen. Und die musst du in der Bibel selber suchen. Was sagt der Herr? Ich würde nie auf eine Bibelstelle reinfallen und würde mich nie mit einer einzigen Bibelstelle abgeben. Ich brauche 10 Bibelstellen, um die Wahrheit zu erkennen. Deshalb achte, wenn der Teufel kommt, es steht in der Bibel, guck mal, der Herr wird dich versorgen, der Herr wird dich tragen, mir wird nichts mangeln und so weiter und führt mich zum frischen Wasser. Quatsch. Ich brauche 10 andere Stellen, die mir genau das Gleiche auch sagen. Und du kannst deinen Glauben nicht auf eine einzige Bibelstelle aufbauen. Du brauchst ein Fundament. Und Fundament ist eine Basis. So, wenn du Gott ehrst, Gott dienst und so weiter. Ja, wenn du Gott dienst, wirst du auch nie Lust haben zum Sündigen. wirst nie Lust haben, falsche Wege zu gehen. Wirst nie Lust haben, was anderes zu tun, als was Gott will. Wenn du Gott dienst, kommst du gar nicht auf dumme Gedanken. Aber die meisten tun das nicht. So, wenn, dann. Jesaja 48, 17, wird einige Bibelstellen nehmen und dann werde ich noch ein paar Gedanken weitergeben, die Gott mir gegeben hat. Jesaja 48, 17. Ich, der Herr, euer Gott, sage euch, was ihr tun und wie ihr leben sollt. Ich, der Herr, euer Gott, sage euch, was ihr tun und wie ihr leben sollt. Das ist wichtig, was ihr tun und wie ihr leben sollt. Gott sagt dir, wie du leben sollst und was du tun sollst. Und das muss dir Gott sagen, nicht der Pastor, nicht die Kirche, nicht die Organisation, nicht die anderen Menschen, sondern Gott muss dir persönlich sagen, was du zu tun und wie du leben solltest. Meine Weisungen sind gut, sagt der Herr. Achte deshalb auf meine Gebote und dann werdet ihr Frieden haben und es wird euch an nichts fehlen. Und jetzt halte ich fest. Euer Wohlstand wird ansteigen wie ein Strom, wie so Hochwasser. Das Grundwasser wird wieder steigen und wird sich ausbreiten wie die Woge des Meeres. Wenn du tust und lebst, was er dir sagt, dann wird der Wohlstand und deshalb dieses Wohlsein, Gesundheit gehört auch dazu zum Wohlstand. Segen, Herrlichkeit, Glück, Freude, Erfolg, gute Familie, gutes Familienleben, alles, was du zum Leben brauchst, Wohlstand, dass es um dir wohlsteht. Da wächst alles, da hängen nicht die Blätter, da hängst nicht durch, sondern du bist wie eine Oase mitten in der Wüste als Zeichen des Glaubens. Wenn du tust und lebst, wie er gesagt hat, meinen Weisungen, ist es so wichtig, Leute, den Weisungen Gottes zu folgen. Der Betriebsanleitung des Herrn für dein Leben. Josua 1, Vers 9, genau das gleiche, die gleiche Richtung. Wenn du Gottes Wort hörst und meditierst und bestimmst und dir vom Herrn sagen lässt und so weiter, dann wirst du Erfolg haben. Josua 1, Vers 9, dann wirst du Erfolg haben, selbst wenn der Erfolg dir nichts Gutes gönnt. Oder die Menschen dir nichts Gutes gönnen. Und genau sogar die Umstände gegen dich sprechen. Wenn das ganze Land voller Kalaniter und voller Probleme ist, du wirst Erfolg haben, wenn du dich an die Worte Gottes hältst. So wichtig, Leute, wichtig, sich an das Wort Gottes zu halten. Du wirst Anfechtungen haben, aber du wirst auch Erfolg haben. Anfechtungen gehören zum Erfolg. Halleluja, Lob und Dank, Fastenpredigt. Je größer die Anfechtung, desto größer der Erfolg. Und umgekehrt. Anfechtungen gehören zum Normalzustand, zum Erfolg. Und es muss dir ganz klar sein, fünf riesige Könige stehen Josua entgegen. Aber Josua vertraut Gott und er rechnet Gott alles zu. Gott kann alles, sogar die Sonne aufhalten und den Mond zum Stillstand bringen und kann Steine vom Himmel hageln lassen. Gott kann alles. Aber du musst mit Gott im Bund sein, mit Gott übereinstimmen. Mit Gott im Bund sein heißt mit Gott ganz klar sein, also mit Gott eins sein. Also dass man sogar verwechselt, ist es Gott gewesen oder bin ich es gewesen. So mit Gott übereinstimmen, dass man nicht mehr weiß, wer es war jetzt genau. Also mit Gott eins sein. Und Josua ist mit Gott so eins geworden, hat sich so mit Gott vereinigt, dass ihm diese Probleme gar nichts ausgemacht haben. Dir muss ganz klar sein, wenn du Erfolg haben willst, dass die Leute nicht mit offenen Armen dich empfangen, dass die dich wünschen wollen und sagen, also prima, herrlich, dass du da bist. Die sagen, hau ab, verschwinde, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Die betrachten dich sogar als einen Dämon und einen Teufel. Aber du weißt, Gott hat mich hierher gesetzt und ich soll ein Segen sein. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen, Leute, steht in der Bibel. Und je größer deine Trübsalzeit ist, desto größer deine Herrlichkeit. Lass dich da nicht unterkriegen und dich klein machen. Die meisten verstehen Erfolg nicht. Sie denken immer, glaube an Gott und es wird alles gut. Das ist nicht wahr, Leute. Wahr ist, du wirst vorher furchtbar große Kämpfe haben. Und je größer deine Kämpfe, desto größer deine Siege, denn du kämpfst mit einem großen Feind. Wenn du den Goliath erlegst, hast du die ganzen Feinde erlegt. Glaube ist nicht Schlaraffenland. Glaube ist Kanaan. Glaube ist nicht Schlaraffenland, Geschwister und Freunde. Glaube ist Kanaan. Da sind die Kanaaniter, die Heviter, die Pherezitter, die Jebusiter und wie das ganze Gesindel auch immer heißt. Das wimmelt voll. Kanaan ist voll von Widerständler, Rebellen, von Menschen, die einem nichts gönnen. Die meisten, die hören nur von Kanaan, oh, wo gehst du hin? Und deshalb viel Volks folgte den Israeliten aus Ägypten nach. Viel Volks, die haben nur gehört, Milch und Honig gibt's. Und die sind alle hinter Milch und Honig losgerannt. Milch und Honig. Die meisten Leute wissen nicht, wie man zu Milch und Honig kommt. Das ist das Problem. Die hören nur Milch und Honig, Brot. Aber sie haben noch nie eine Kuh gemolken. Und noch nie eine Kuh zum Melken gebracht. Nicht einmal eine Ziege oder Schaf. Oder Bienen. Ein Land, wo Milch und Honig fließt in Strömen. Und die haben noch nie ein Bienennest gesehen. Und komm mal nur den Bienchen ein bisschen näher ran. Und du wirst merken, wie lieb die sind. Und die stechen dich von allen Seiten. Die wollen sehen, ob du echt bist. Und weh, wenn du dich nicht gewaschen hast, dann hast du einen ganzen Schwarm um dich. Wer Milch und Honig haben will, der muss etwas tun. Nicht nur hören, ja, wir gehen auf dem Weg zu Milch und Honig. Und das ist Fülle und Segen und Herrlichkeit. Wie kriege ich diese Sachen? Wer Honig will, der muss zum Bienenstock gehen und muss damit rechnen, dass er gestochen wird. Und dem dürfen diese Sticheleien nichts ausmachen. Auch geistig übertragen. Die Bienen geben den Honig nicht freiwillig, Brüder, Schwestern. Die Bienen geben dir den Honig nicht freiwillig. Du hast richtig gehört. Honig muss man sich holen. Das ist das Futter der Bienen. Imker müssen Bienen zuerst mal Zucker füttern, bevor sie den Honig abholen. Die müssen zuerst was geben. Die müssen Zuckerwasser denen als Ersatz geben. Imker sind nichts anderes wie Räuber. Und Gott hat gesagt, ich führe euch in das Land, wo Milch und Honig fließt. Du sollst also dort ein Räuber sein und wissen, wie man Honig und Milch stiehlt, den Bienen bzw. den Kühen. Wer Milch haben will, der muss zuerst eine Kuh haben. Und die Kuh zur Ruhe bringen. Ach, Sophie, bleib ruhig, beruhige dich. Unsere Sophie, Mieze oder wie die alle Kühe heißen mögen. Du musst dich zuerst mal mit der Kuh anfreunden. Und ich sag dir, wenn du dich mit Kühen, ich kann melken, ich habe schon viele Kühe in meinem Leben gemolken. Also das ist kein großes Kunststück, aber du musst es zuerst lernen. Als ich das erste Mal eine Kuh melken wollte, dann habe ich eins mit dem Schwanz gekriegt, gewischt gekriegt, dann hat sie mir den Eimer ausgeschüttet und mit dem Fuß rumgehauen und so weiter. Du musst zuerst mal dich angewöhnen, so tun, als wenn du ein Teil von ihr wärst. Zuerst mal am Euter streicheln. Liebe üben. Wer eine Kuh melkt, muss wissen, wie man melkt überhaupt. Und wie man überhaupt drückt. Verstehst du? Nicht nur da einfach so massieren. Milch ist die Nahrung der Kälber. Und du musst wissen, wann die Kuh Milch überhaupt gibt. Erst nachdem die Kuh gekalbt hat und dann das Kalb entwöhnt wurde und dann dem Kalb was anderes weiter als Nahrung gibt, ist auch wieder ein Diebstahl. Du bestiehlst das Kälbchen. Und deshalb gibt die Kuh Milch bis zur nächsten Kalbung. Dir gehört eigentlich nicht die Milch. Die Milch gehört den Kälbern und nicht dir. Und so, ob es jetzt Biene ist oder die Kuh und so weiter, du musst lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Ja, wir gehen ins Land, wo Milch und Honig fließt. Vergiss es, du wirst keinen Tropfen Milch und kein Löffel Honig bekommen. Milch und Honig ist Diebstahl und Raub. Menschen sind Räuber, auch als Vegetarier. Egal, ob du selbst Milch trinkst oder keine Milch trinkst. Oder Honig isst oder nicht, sind Räuber. Wenn wir Körner essen, wir bestehlen die Pflanze, was eigentlich Saatgut wäre für die nächste Saat, wir bestehlen die Samen, die Pflanzen. Also es ist eigentlich ein Nehmen, was dir nicht zusteht. Du bestiehlst. Eigentlich sollte der Samen für die Vermehrung da sein, aber du beraubst die Pflanzen. Deshalb ist es so wichtig, das anzuwenden, was man gelernt hat. Und auch nur so viel zu nehmen, wie du brauchst. Viele Menschen bleiben auf dem halben Weg. Oh, Milch und Honig. Oh, Halleluja. Oh, Herr, das Land, da möchte ich auch hin. Freilich möchten alle ins Schlaraffenland. Aber die wissen nicht, dass das Schlaraffenland Kanaan ist. Bis heute ein hart umkämpftes Fleckchen Erde. Da streiten sich die Nationen. Jede Supermacht dieser Welt war damit noch immer verwickelt. Immer und immer und immer wieder. Das ist Kanaan, Gottes Land, sein Land. Und deshalb ist es so wichtig, dass du nicht eine halbe Sache machst, nicht nur vor dem Jordan stehst und dann die Riesenstädte siehst oder die Rieseneinwohner siehst und so weiter und verzagst und so weiter. Nein, du brauchst Mut, in das Land zu gehen und denen die Städte abzunehmen. Die Juden sind Diebe. Die haben den Kanaaniter das Land gestohlen. Abraham, ich will dir das Land geben. Das Land, als Abraham dort in Kanaan wanderte, da gab es schon Völker und nochmals Völker, die haben schon vor den Völkern noch existiert. Und ich will dir das Land geben. Du musst also wissen, was Gott dir gibt. Gott will einer würdigen Bevölkerung das Land geben. Eine unwürdige, die fliegt raus. Und deshalb, nur Würdige bekommen das Land. Nur Würdige kommen an Milch und Honig. Auch Gott sagt, ich will dir Städte geben, die du nicht gebaut hast. Weinberge, die du nicht gepflanzt hast. Und ich will dir Weiden geben, die du also nicht bearbeitet hast. Gott will also diesen Segen geben, aber eine würdige Bevölkerung muss das Land einnehmen. Und die Grenzen Israels werden nach den Grenzen des Landes Kanaan werden nach der Zahl der Kinder Israel ausgelegt. Es sind mehr Israeliten im Land, mehr Gläubige im Land, werden die Grenzen erweitert. Sind mehr Ungläubige im Land, schrumpft das Land zusammen bis auf nichts und wird es zu einer Wüste. Je nachdem. So, der Glaube muss sichtbar werden. Mein Glaube muss funktionieren. Das Wort muss bei mir ankommen, aufgehen und Frucht tragen. Sonst war es nur Gehirnwäsche. Und du solltest dich vor Gehirnwäsche hüten. Gottes Wort muss bei uns funktionieren. Zu viele Leute, was sie hören, vergessen. Die setzen es gar nicht um, die sind noch nicht zu Hause und die wissen nicht mehr, was geprägt. Aber wunderbar, der Pastor hat sehr geistreich gesprochen, sehr inspirativ. Mich erbaut, mein Herz ist erweitert worden, weißt du, und so weiter, was alles so ist. Dein Fell ist gegerbt worden. Also jetzt bist du ein bisschen weiter, aber du weißt nicht, was passiert ist. Warum? Weil nichts passiert. Erst das, was du umsetzt, hast du. Erst was du im Umlauf bringst. Viele vergessen die Offenbarung und wissen nicht, wie es funktioniert. Das war alles nur deine Philosophie, frommes Zeug. Die Verheißungen Gottes, die Gott dir gegeben hat, müssen funktionieren. Und lieber eine Verheißung, und die muss jetzt wirklich werden. Herr, ich halte mich an deine Verheißung. Es gibt so viele Leute, die haben 1000 Verheißungen und keine einzige funktioniert. Lieber eine einzige Verheißung und dir mal ausleben. Ein Scheck und dann einlösen. Und deshalb, Verheißungen müssen eingelöst werden, sind wie Schecks, müssen mit deinem Leben unterschrieben werden. Und ich gebe mich nicht mit leeren Versprechungen ab, das ist Müll, eigentlich leere Versprechungen. Ich möchte diese Versprechung, die Gott mir gestern oder vorgestern oder irgendwann mal gegeben hat, vor 20 Jahren, ich möchte, dass dieser Scheck heute in meinem Leben eingelöst wird. Und ich warte auf die Einlösung. Warte auf die Einlösung der Schecks Gottes, die er in deinem Leben gegeben hat. Wenn Dinge nicht so klappen und nicht so funktionieren und so weiter, dann musst du fragen, was mache ich falsch? Die Bank Gottes funktioniert richtig, die Schecks sind richtig, die Daten sind richtig darauf, aber löst du auch richtig ein? Viele glauben an Perpetuum mobile, dass alles von selbst geht. So. Oh, ich glaube an den Herrn Jesus und jetzt geht es wunderbar, Halleluja. Und die erleben die größten Pannen und Pleiten ihres Lebens. Ich frage mich manchmal, warum wir unter Christen so ein großes Heer von verzweifelten, frustrierten Christen haben. Weißt du, die Leute, die denken immer, der Glaube ist perpetuum mobile. Das funktioniert, einmal anstoßen und es geht weiter. Nein, es geht nicht weiter. Du brauchst die Kraft, die das antreibt. Und Kraft ist immer Verbrennung, Kraft ist immer irgendetwas platzt und funktioniert. Irgendwie, da kommt was drauf. Es muss immer von außen kommen. Und es gibt kein Perpetuum mobile bis jetzt. Und wenn du das erfinden könntest, wäre es heute schon ein gemachter Mann, eine gemachte Frau. Das gibt es nicht. So, wer Gutes zu tun weiß, sagt Jesus, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Fastenpredigt. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Wer weiß, dieser Pilz ist giftig und er isst diesen Pilz und sich vergiftet, ist er selber schuld. Aber noch viel schlimmer ist, man weiß, dass dieser Pilz giftig ist und du weißt, der Nachbar hat diesen Pilz im Korb oder im Körbchen und du warnst ihn nicht. Lies mal, was im Hesekiel-Buch steht, Kapitel 3 und so weiter. Da steht es, wenn du weißt, dass der Gottlose sündigt und du warnst ihn nicht, du wirst schuldig. Du versündigst dich. Der wird seine Strafe bekommen, seine gerechte Strafe. Aber von dir wird das Blut gefordert von deinen Händen. Du hast ihn nicht gewarnt, du hast gewusst, da ist Gift in seinem Körbchen und du sagst, ja, soll er selber wissen, das ist nicht mein Problem. Und wir sind manchmal so leichtfertig, das ist ja ihr Problem. Die gehen ja nicht in die Kirche, glauben nicht an Gott und so weiter, das sind alles Spötter, das sind alles Gottlose und so weiter. Was kümmert mich da, der Nachbar da? Wer weiß, dieser Weg führt nirgendwo hin und er warnt die Leute. nicht und, und so weiter. Weißt du, was die Bibel über solche Leute sagt? Die wissen, der Weg führt nirgendwo hin und die selbst gehen und andere noch drauf gehen lassen. Die Bibel spricht von solchen Leuten, Narr, du Narr, du Narr. Du weißt es, aber du tust es nicht, was du tun solltest. Der Geist Gottes hat dich gewarnt, gemahnt, aber du ignorierst es. Du weißt es, ich soll nicht auf dich hören und du hörst trotzdem auf dich und so weiter. Du sollst auf diese Gefühle nicht achten. Also ich habe in meinem Leben den geistlichen Kampf gekämpft und ich weiß, ich kann natürlich verrückt spielen und ich werde verrückt, wenn ich so weitermache, nur mit mir selber beschäftigen. Aber wenn ich auf Gott höre, achte nicht darauf, sagt der Herr immer wieder. Hör nicht auf die. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen, haben wir die Woche gehabt. Noch auf dem Weg der Sünder zu treten. Du weißt, nicht auf deine Gefühle, sondern auf Gott achten. Nicht auf die Probleme achten, auf Gott achten. Gott ist größer als seine Probleme. Und Gott musst du an mehr gehorchen als den Menschen. Du sündigst, nicht nur, wenn du dumme Sachen machst, sondern du sündigst. Und jetzt pass auf, das sind die Sünden der Heiligen. Das sind die Sünden der Frommen, das sind die Sünden der Gläubigen, das sind die Sünden der Pfingstler und Charismatiker und religiösen Menschen. Du sündigst, wenn du das Richtige nicht tust. Das ist viel, viel schlimmer, als was Sündiges zu tun, denn dann weißt du, du hast wenigstens gesündigt. Aber hier, du sündigst, wenn du nicht das Richtige tust, wenn du dein Wissen, deine Erkenntnis nicht gebrauchst oder einsetzt, wenn du deine Talente nicht gebrauchst. Du kannst singen, du solltest singen, du spürst, also ich sollte singen, auch wenn ich nicht kann, oder ich sollte das und das tun, auch wenn ich nicht kann. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, gibt er auch die Gabe und die Fähigkeit, es zu tun. Du sündigst, wenn du die Mittel, die Gott dir gegeben hat, nicht gebrauchst. Denk an den Mann, der seine Talente vergraben hat. Du sündigst, wenn du deine Möglichkeiten nicht gebraucht hast. Matthäus 25, an jedem Tag werden viele kommen. Oh Herr, ich habe geweissagt, Herr, ich habe prophezeit, Herr, ich habe Teufel ausgetrieben, ich habe Zeichen gewirkt, ich habe Wunder gewirkt und. Ich frage mich, wie war das überhaupt möglich? Aber es war anscheinend möglich und ist auch möglich. In deinem Namen das und das und das getan. Und was sagt der liebe Heiland? Ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Herr, ich habe doch so viel getan. Und das. Du sagst, ich habe dich nicht besucht, ich habe dich nicht geheilt, ich habe dich nicht gekleidet, ich habe dir nicht gedient und so weiter. Weißt du, was bei Gott zählt? Was ihr einem meiner geringsten Jünger getan habt, das habt ihr mir getan. Bei Gott zählen die Taten und nicht die Worte. Die Taten. Dein Leben wird bei Gott nach Taten beurteilt und du wirst auch nach Taten bestraft. Nicht, was du in deiner Fantasie mal gedacht hast, sondern was du getan hast. Du weißt, ich sollte Liebe üben, hier ganz besonders, aber du tust nicht. Du weißt ganz genau, ich sollte hier jemand ermutigen und sagen, hör mal, du bist schön, du bist nett, du bist lieb, du bist stark, du kannst, du schaffst mit Gottes Hilfe, und du tust es nicht. Du weißt, ich sollte hier jemand helfen, aber du tust es nicht. Du weißt es ganz genau, ich sollte positiv reden, also mit diesem negativen Geschwätz komme ich sowieso nirgendwo hin, und du tust es nicht. Du weißt, ich sollte jemand vertrauen, mich anvertrauen. Ich sollte mit jemand darüber sprechen, aber du tust es nicht. Du weißt es genau, ich sollte hier bleiben und so lange bleiben, bis Gott mich berührt hat, aber du tust es nicht. Du weißt es vielleicht ganz genau, ich sollte mich einbringen, hier und da und dort, aber du tust es nicht. Du weißt es vielleicht, ich sollte Zehnten geben, aber du sagst, nee, du tust es nicht. Du gibst lieber da irgendwo, wo es nicht hingehört. Der Zehnte gehört im Brothaus Gottes, in der Kammer Gottes. Aber du vergibst da irgendwo nach Rumänien, nach Afrika, nach was weiß ich, irgendwo in Ecken der Welt. Das kannst du immer tun, das tun wir auch, dass wir mit unseren Gaben die Armen unterstützen. Aber der Zehnte gehört ins Brothaus, damit Brot der Fülle ist. Du weißt ganz genau, du solltest mitbeten hier. Da ist eine Not, da brennt. Und du solltest das Feuer löschen, aber du tust es nicht. Du weißt es ganz genau, ich sollte heute Morgen herkommen und du bist doch nicht hergekommen. Du weißt es ganz genau, wo dein Platz ist, aber du nimmst diesen Platz nicht ein und dieser Stuhl ist leer von dir. Und dann sagst du, Herr, bring Leute her. Und der Herr sagt, also, bevor ihr andere Leute bringt, ich will dich hierher bringen. Du weißt, was deine Berufung ist, aber du nimmst sie nicht wahr. Machst keine Anstalten in diese Richtung. Willst davon nichts wissen. Drückst dich vor dem Auftrag Gottes. Und deshalb, die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun. Die ganzen Unterlassungssünden der Heiligen. Du weißt, was du aufgeben solltest. Ich sollte aufhören zu rauchen, zu saufen, zu fressen, zu huren. Ich sollte diese Dinge nicht mehr tun, das ist nicht mehr anständig. Gewiss wird keiner sterben, wenn er eine Zigarette raucht. Aber das schadet dem Tempel Gottes. Du weißt, ich sollte zum Amt gehen und mich bewerben oder dies und jenes beantragen. Oder ich sollte zum Arzt gehen. Oder ich sollte dieses oder jenes essen oder dieses oder jenes nicht essen. Gott hat dich schon so oft gewarnt, lass die Finger von diesem Gewächs. Das ist nichts für dich. Das macht dich krank. Wunderst dich, wo deine Allergien herkommen. Gott sagt dir, und du weißt es ganz genau, du sollst mit diesen oder jenen Leuten nichts zu tun haben. Das sind böse Menschen. Meide sie wie einen Löwen. Geh ihnen aus dem Weg. Umgehe sie. Du weißt es ganz genau, was richtig ist und was falsch ist. Und du weißt, da, wenn ich hier bleibe, komme ich um. Du weißt, das Schiff sinkt schon bereits. Du siehst also, die Titanic geht schon bald unter, ist nur noch Frage der Zeit. Und du steigst nicht ins Rettungsboot. Das ist Sünde. Du weißt, diese Beziehung ist nicht in Ordnung, die ich da jetzt pflege. Da liegt kein Segen drauf. Diese Sache hat mich krank und kaputt gemacht. Aber du unterbrichst es nicht, du brichst es nicht. Ich habe eines in meinem Leben gelernt. Weißt du, ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur gehört, Jesus vergibt Sünden. Aber dann in der Gemeinde, wo ich war, hat ein Pastor mal gepredigt, ein älterer Herr, ein älterer Bruder, gar kein Prediger, es war nur Diakon, der eine Vertretung gemacht hat, und sagt, Geschwister, Gott zeigt mir, wie, aus einer Predigt, wir müssen mit der Sünde brechen. Ich habe noch nie was gehört. Ich habe gehört, Jesus vergibt Sünden. Aber dass ich mit der Sünde brechen muss. Und dann hat er aufgelistet, was Gott so in seinem Leben gezeigt hat. Ich muss mit der Sünde brechen. Alles, was Gott nicht gefällt, muss ich brechen. Das muss ich machen. Und Gott bricht nicht die Sünde in meinem Leben. Zerstört nicht die Macht der Sünde in meinem Leben. Gott sagt mir, tu das und ich stehe dir bei. Ich werde dir helfen, ich werde dir Kraft geben. Aber wir müssen mit der Sünde brechen. Du, und dann habe ich Hausaufgaben bekommen. Als der da gepredigt hat, nach dieser Predigt konnte ich nicht mehr schlafen. Dann habe ich gemerkt, da musst du mit der Sünde brechen und da musst du mit dem Teufel brechen und diese Beziehung musst du brechen und das musst du brechen. Habe ich gesagt, oh lieber Heiland, da bleibt nichts mehr übrig bei mir. Abgebrochen, alles abgebrochen. Und ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mit der Sünde an fast allen Stellen abgebrochen. Meine Freundschaften, ich konnte nicht mehr zu den Parteisitzungen gehen, denn die haben da über Gott losgezogen, über Religion und der Kirche losgezogen und was weiß ich alles. Das war nicht mehr mein Platz. Dann musste ich mich von manchen Spöttern und Gotteslästerern trennen und mich umdrehen, wenn die da ihre Witze, dummen Witze erzählt haben. In der Kneipe konnte ich nicht mehr gehen zum Stammtisch, denn da wurden auch Zoten gezogen, schmutzige Sachen. Plötzlich, ja, mit dieser losen Zunge, mit der Sünde brechen. Das hat mich so geschockt. Ich war erledigt. Und habe gedacht, das schaffst du nie. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich mit Gottes Hilfe geschafft habe, mit der Sünde zu brechen. Du bist jetzt dran. Du weißt, Jesus hat dir die Sünde vergeben. Aber hör mal, was der Herr Jesus sagt. Nimm dein Bett, geh nach Hause und sündige hinfort nicht mehr. Also das liegt an mir, ob ich weiter sündige und nicht. Und dann sagt er, wenn du weiter sündigst, wird es noch schlimmer, als es vorher war. Viel schlimmer. Brich mit der Sünde. Eine Botschaft für sich selbst. Du weißt, was Gott ehrt und Gott nicht ehrt. Du weißt, was nicht in Ordnung ist und was in Ordnung ist. Und hier haben wir das große Problem. Ich weiß ganz genau, Gott. Weißt du, Gott muss dir gar nicht sagen, wir sind von Gott bestens informiert. Wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht. Wir weigern uns und deshalb weigert Gott sich auch, uns zu segnen. Das ist der Grund, warum es bei uns nicht klappt, wie es klappen sollte. Weißt du, was in der Bibel heißt? Gibt es ein Bibelwort? Der Herr lässt den Aufrichtigen gelingen. Wir sind nicht aufrichtig. Wir sind nicht ehrlich zu uns selbst. Ich weiß genau, was los ist, wo ich mit Gott nicht übereinstimme, aber ich tue das nicht. Ich bin nicht ehrlich. Ich spiele weiter so Religion. Ich sage lieber, ich bete lieber 5 Gebete mehr. Ich sage das nur, weil ich das selber auch so gedacht habe. Lieber, ich gehe einmal im Gottesdienst mehr und so weiter. Und dann. Aber Gott wollte, dass ich mit der Sünde breche und nicht mehr im Gottesdienst gehe. Aber ich habe eines gemerkt, wenn ich mich zu Gott nähere, komme ich gar nicht mehr auf den dummen Gedanken zu sündigen. Je näher ich an Gott bin, desto weniger Lust zur Sünde habe ich. Oder Verlangen oder Sehnsucht nach der Sünde. Deshalb, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, heißt es einmal in der Schrift. Warum? Der Gerechte stimmt mit Gott komplett überein. Er weiß, was er tut und warum er es tut. Und er möchte nur Gott gefallen, Gott recht tun. Bei dem ist das Leben in Übereinstimmung, bei dem Gerechten. Der Gerechte hat die Erkenntnis Gottes, die Offenbarung des Herrn, hat Licht in seinem Leben von Gott bekommen. Und das, was Gott ihm gezeigt hat, das tut er und sagt, ich gehe jetzt nicht mehr weiter, ich muss diesen Punkt abhaken. Und die Frage ist, hast du schon alles abgearbeitet, was Gott dir gezeigt hat im Laufe der Jahre? Das ganze Aktenordner voll, vielleicht zu Hause. Ein ganzes Notizbuch, deine Bibel, die Rückseite ist voll gepinselt mit Sachen, was Gott dir gezeigt hat. Hast du diese Sachen schon abgearbeitet? Und solange du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, warte nicht, dass Gott etwas tut. Bist du der Leitung des Heiligen Geistes gehorsam gewesen? Immer wieder bellt der Heilige Geist wie ein Hund. Mach das, Johannes, mach das, Johannes, mach das, Johannes, mach das, das ist gut für dich und so weiter, so wie ich gelesen habe. Hier folgt meinen Weisungen, die sind gut, achte deshalb auf meine Gebote, dann werdet ihr Frieden haben und es wird euch nichts fehlen. Mach das und dann weiter, euer Wohlstand wird ansteigen wie ein Strom und so weiter und sich ausbreiten wie eine Wasserwoge. Mach das und du weißt ganz genau, mach das. Aber nein. Unrecht sind alle, die mit Gott nicht übereinstimmen, die mit der Verkündigung des Evangeliums nicht übereinstimmen, mit diesem Rema. Rema ist das Wort, das Gott dir gegeben hat und das Gott dir ständig gibt und ständig kommst du drauf und ständig legt er den Finger auf diese Wundestelle. Ständig, da kommst du gar nicht weg, da kann der Prediger predigen, was er will. Immer wieder dieses Problem ist angesprochen, wochenlang, schon monatelang. Der Herr hat wahrscheinlich gar keine andere Predigt mehr für dich als nur diese Predigt, obwohl die Themen ständig andere Themen sind. Aber der Herr will dir was sagen, damit du seinen Plan verstehst und du verstehst seinen Plan erst, wenn du zum Täter geworden bist, dass du umgesetzt hast. Ja, das funktioniert, Halleluja, es klappt, dieses Rema, die Anweisung Gottes klappt und Rema ist immer Wort Gottes für den Augenblick. Was ist Aufrichtigkeit? Das ist Übereinstimmung. Wenn ich guten Samen ausstreue, dann werde ich auch Gutes ernten. Also, streust du guten Samen aus, dann kannst du auch Gutes erwarten. Deine Einstellung ist so wichtig, deine geistliche Einstellung. Unwissenheit ist das große Problem bei vielen Menschen, aber das kannst du hier dich bei uns nicht entschuldigen. Du würdest nicht wissen. Wir predigen, wir lehren, wir verkündigen das Evangelium in Hülle und Fülle. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und nochmals unter der Woche manchmal und so weiter. Aber Unwissenheit ist anscheinend beim Volk Gottes ein großes Problem. Deshalb betet der Heiland noch vom Kreuz als einer seiner letzten Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Anscheinend ist es Unwissenheit oder Uneinsichtigkeit das große Problem des Volkes Gottes. Unwissenheit, dass sie verloren gehen. Und das Problem eigentlich, warum viele krank sind, weil sie nicht das erkennen wollen, was die Krankheit ihnen sagen will. Ich werde in diesen Tagen der Heilung Dinge anschneiden. Die Krankheit ist nichts anderes als die Sprache Gottes. Gott sagt dir etwas, legt den Finger an diese Wundestelle und sagt, mein Kind, du hast die Nase voll. Deshalb läuft dir die Nase. Dein Schlund ist entzündet, weil du entweder zu viel rausgespuckt und rausgequatscht und rausgeredet hast, über so vieles geschimpft hast und so weiter. Oder Darmprobleme, du hast berufliche Probleme und so weiter. Magenprobleme. Du ärgerst dich zu viel. Schlägt mir auf den Magen. Das sind große Wahrheiten. Die meisten Leute, die lesen in der Bibel was und suchen den Herrn, aber der Herr sagt, schau in deinem Körper rein. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dort wird gepredigt. Und da hörst du die Predigt des Evangeliums in deinem Körper. Und wenn diese Dinge wiederhergestellt werden, wird Gott dich auch wiederherstellen. Wisse, was Gott dir zu sagen hat und dann tue, was Gott dir zeigt. Reinige den Körper, heilige den Körper. Dein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wisse, wer und was du bist. Ein Adler weiß, dass es ein Adler ist. Ein Christ muss es wissen, dass es ein Christ ist. Weißt du, wes Geistes Kind du bist? Ein Geheilter muss wissen, ich bin geheilt. Nicht, dass der Heiler dir sagt, dass der Pastor dir sagt oder dass irgendjemand anders dir sagt. Du musst selber wissen, in seine Wunden bin ich geheilt. Du musst wissen, wer du bist und was du bist. Ein Glaubender muss wissen, dass er glaubt. Ein Starker muss wissen, ich bin stark. Nicht nur, dass du babbelst. Der Schwache spreche, ich bin stark. Nein, du musst wissen, ich bin stark. David wusste, er ist stark und deshalb konnte er auf Goliath zurasen. Weil er wusste, ich bin stark. Wir müssen uns selbst kennen, mit uns selbst übereinstimmen und dementsprechend auch handeln, wie du dich empfindest. Ist so wichtig, dass du mit Gott Gleichschritt hältst, aber wie willst du mit Gott Gleichschritt halten, wenn du nicht schon mal mit dir selber eins bist? Ich weiß, sage ich, nehme und so weiter und verkündige Wort Gottes, aber anwenden musst du. Prophezeie, verkündige Wort Gottes, glauben musst du. Ich predige, aber den Weg dorthin, was ich verkündigt habe, da musst du hingehen. Der Arzt gibt dir Medikamente, aber einnehmen musst du. Wenn du deine Medikamente, die der Arzt dir gibt, nicht einnimmst und sagst, ich schluck diese Chemiebombe nicht oder was es auch immer sein, da wundert dich nicht, wenn du nicht krank wirst. Wenn du nämlich mit Gott richtig gewandelt wärst, bräuchtest du die Chemiebomben nicht. Aber weil du nicht mit Gott richtig gewandelt bist, musst du halt eine Bombe, Chemiebombe schlucken, was es auch immer ist. Oder dich behandeln lassen, oder skalpieren lassen. Gott ruft, kommen musst du. Gott salbt dich, aber das, was in dir drin ist, musst du rauslassen. Gott hat dich begabt. Und wir haben das Problem der Anwendung. Oder dass wir schon falsch die Sachen anwenden. Wir haben die besten technischen Voraussetzungen in unserem Land, um die Dinge zu erfüllen, um ein glückliches Leben, ein gesegnetes Leben, ein paradiesisches Leben zu führen. Aber wir machen nichts in diese Richtung. Wir haben die größten, schönsten Häuser, aber die kleinsten Familien. Mehr Bequemlichkeit als je zu irgendeiner Zeit, aber weniger Zeit. Wir haben Waschmaschine, Geschirrspüler, wir haben alle technischen Einrichtungen, aber Zeit, ich habe keine Zeit, kann nicht kommen, ich bin so beschäftigt. Wir haben Experten, aber größere Probleme. Wir können unser Leben ein Stück weit verlängern, aber wir wissen nicht mehr, wie wir leben sollen und so weiter. Wir können Menschen zum Mond bringen und wieder zurückholen, aber wir werden mit den nächsten Problemen in unserer eigenen Umgebung nicht fertig. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen, die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, im Natürlichen zu gebrauchen. Und dann könnten wir die glücklichsten Menschen hier auf Erden sein. Wir haben das Wissen, aber uns fehlt das Können. Ich weiß, aber das Vollbringen fehlt mir. Hinterher sagen wir oft dann, das hätte ich ja wissen sollen. Nachdem die Panne passiert ist, die Pleite passiert ist und so weiter. Ich hätte ja wissen sollen, dass mein Geld bei denen nicht sicher ist. Ich hätte ja spüren sollen, dass da was nicht stimmt. Dein ganzes Studium nützt dir nicht, deine ganze Ausbildung, dein ganzes Training und so weiter, wenn es nicht zur Anwendung kommt. Du hörst richtig. Ja, Fastenpredigt heute. Tut mir leid. Das ganze Studium garantiert dir noch nicht, dass du auch ein geistiges und göttliches Wissen hast. Die Studierten sind nicht immer die Weisesten. Göttliche Weisheit ist so wichtig. Göttliche Weisheit. Echte Weisheit ist Seelenreife. Lass mich dieses Wort mal aufgreifen. Seelenreife. Ist deine Seele reif für Gott? Charakterreife, Persönlichkeitsreife. Diese innere Erleuchtung. Du brauchst die Seelenreife, Bruder und Schwester. Und deine Seele. Seele, lobe den Herrn. Dein Geist und dein Körper müssen sagen, lobe dem Herrn, sag Danke. Gestern haben wir gesagt, was wir lernen sollen. Dankbarkeit war eines der Punkte. Wenn du anfängst zu danken, dann erschließt sich der Heilsweg dir. Erst durch Anwendung erlernst du Weisheit, das göttliche Wissen. Gott gab uns Augen, um Gefahren zu sehen, Ohren, um zu hören, was da kommt, was da los ist, Hände, um zu handeln. Aber gebrauchen wir diese Dinge auch? Gebrauchst du das, was dir Gott anvertraut hat? Führt das zu den richtigen Taten und Konsequenzen? Die meisten glauben, und denken, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt habe ich mit mir beten lassen, bin mit Öl gesalbt worden, jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Leute, das ist ein Verbrechen an dir selber, wenn du so handelst. Ich sage, warum auch? Leute, die verwerfen das Natürliche. Für mich heilt der Heiland oder Gott mit zwei Händen. Entweder mit der rechten Hand, das ist Gebet und Glaube und Bibel und Heiliger Geist, oder mit der linken Hand. Und am besten benutzt Gott beide Hände, denn dann ist er stark und mächtig. Die linke Hand ist Doktor, Onkel Doktor, die Krankenschwester, die Pillen, die Teeblätter und sogar in der Bibel, in der Endzeit, die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen da sein. Diese ganzen Teeblätter. Und Gott hat schon alles gegeben, was der Mensch braucht. Der Mensch muss es nur finden. Als ich in Rumänien war und die Leute zum Altar nach vorne kommen, zum Gebet, frage ich, was ist dein Problem? Hepatitis C. Naja, was ist dein Problem? Hepatitis C. Die Leute hatten nur Hepatitis C. Ich denke, Menschenskind, was ist denn da los? Gibt es kein Mittellicht? Fax nach Hause, frag meine Frau, die soll im Wörterbuch nachgucken, was Hepatitis C überhaupt ist und gibt es noch ein Heilmittel? Dann hat sie Gertrud angerufen und Gertrud sagt, ja, Misteltee. Und ich mache meine Augen auf, wo ich bete zum Himmel. Was ist da? Die ganze Donauebene, die ganze Donaudelta voll mit Mistel. So viel Mistel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und die Leute müssen nur auf den Baum steigen und die Mistel runterholen. Die Natur gibt dir immer das, was du zur Heilung und Gesundheit brauchst. und die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen dienen. Nicht das Gebet. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das könnte auch so ein Blättchen sein. Aber du musst diese natürlichen Dinge gebrauchen und die übernatürlichen. Wir werden von Gott behandelt, natürlich und übernatürlich. Aber die meisten sind dumm, die denken nur übernatürlich, weil es viel schöner und viel bequemer ist. Ich strecke nur meine Pfoten hoch und dann passiert schon das Wunder. Leute, das passiert nicht und du bist entsetzt und enttäuscht und frustriert und erschüttert, dass es nicht passiert. Und es kann nicht passieren. Gott sagt, geh hin, du Dummer, und lern von der Ameise. Geh hin, du Fauler, zum Dachs. Geh hin zum Karnickel. Geh hin und du wirst merken. Und dann geh hin zur Lilie im Tale. Sie spinnen nicht und so weiter. Und der Herr gibt ihnen trotzdem. Und sie, da war der ganze Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit und Pracht nicht einmal so schön angezogen wie einer dieser Lilien. Geh hin zum Spatz und Sperling. Da musst du lernen. Du musst hingehen. Wie machen die das eigentlich? Du musst die bestehlen, die begucken, beobachten. Du kommst zum Herrn durch Beobachtung. Wie machen die das? Die vertrauen Gott. Die vertrauen Gott, die überlassen alles Gott, die sind vogelfrei. Und diese Lilie, die haben ihre Existenzberechtigung und die sagen, hier bin ich und ich erwarte alles von Gott. Seelenreife ist die Voraussetzung für Gesundheit. Ich greife schon ein bisschen vor für die Veranstaltungen über diese Heilungstage. Glaube soll immer mit der Tat ersetzt werden. Durch die richtige Tat. Glaube soll durch die Tat ersetzt. Du glaubst, du weißt, du verstehst, du begreifst, jetzt handeln. Viele Leute sagen, ich brauche kein Geld. Also ich habe den Menschen noch nie gesehen, der von Luft und Liebe lebt, der bettelt, der schnorrt. Und es ist eine Dummheit, wenn man als Schnorrer durch die Welt geht. Das hat Gott nie gewollt, auch nie der Heiland. Du sollst für dein Leben selbst verdienen. Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und selbst wenn du nicht arbeiten kannst, du solltest irgendetwas finden, wo du tun kannst. Und hier, wir sind in einem Sozialstaat und wir sollten Gott auf den Knien jeden Tag dreimal danken, dass wir in einem Sozialstaat leben. Dass wir so eine gute Infrastruktur haben. Du solltest für deine Regierung danken, dass wir nicht irgendwo in einer Bananenrepublik sind. Wir haben Grund zum Danken, dass wir in diesem Staat leben und dass noch die Renten wenigstens versorgt sind und Krankenkassen gibt und Hartz IV gibt und so weiter. Und wir sollten diese Dinge voll in Anspruch nehmen. Wenn wir das nicht tun und dann verrecken, sind wir selber schuld. Und ich sage das ganz frei weg, weil die Leute sagen, ich lebe im Glauben. Lüg doch nicht so, du lebst nicht im Glauben. Du lebst im Schnorren und nicht im Glauben. Das sind Lügen Satans. Und die sagen, lasst aus Steine Brot werden. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und Gott sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast. Ach, der Herr hat mir so eine Vision gegeben, so einen Traum gegeben, so eine Schau gegeben. Weißt du, die Kraft des Traumes ist nicht größer als so ein Samenkorn. Das muss in die Erde fallen, muss aufgehen und muss was draus werden. Aus deinen Träumen muss was werden. Träume sind nur wie Etiketten. Und nicht mehr und nicht weniger. Weißt du, da steht Herrlichkeit, Gesundheit, Kraft und so weiter. Das sind alles nur Etiketten. Der Inhalt ist ausschlaggebend, nicht was auf der Etikette steht. Glaube muss zum Inhalt stimmen. Also dieses Etikett muss zum Inhalt stimmen. Glaube muss funktionieren mit dem, was du glaubst in deinem praktischen Leben. Der Glaube muss also erweckt werden zur Tat. Und die Bibel sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist Etikettenschwindel. Und schau die Christen an, die so vorgeben, ich glaube, ich lebe von der Gnade Gottes und Gott trägt mich schon so durch und versorgt mich. Weißt du, das sind Ganoven, geistliche Ganoven. Und Gott möge uns von diesen Leuten erlösen, in aller Liebe. Sie sind nicht auf dem Weg des Herrn, sondern sie sind auf einem Holzweg und auf einem Irrweg. Du gibst vor, ich bin geheilt und kriegst auf alle vier. Du gibst vor, ich bin frei und qualmst. Der Pastor hat noch nicht einmal Amen gesagt, da stehst du schon draußen und rauchst wie ein Schornstein. Du gibst vor, ich bin reich und hast nichts zu essen. Du gibst vor, ich bin stark und kannst nicht einmal die kleinsten Dinge in deiner Umgebung in den Griff bekommen. Weißt du, was solche Leute sind? Angeber. Und wir haben eine ganze Menge von diesen frommen Angeber, die etwas vormachen, sich vorspielen, anderen was vorspielen und sich von der Realität mehr und mehr entfernen, oft gar nicht mal richtig da sind. Und die Bibel spricht von solchen Leuten geistige Narren. Lies mal Sprüche. Ich habe nur empfohlen, euch Sprüche. Nur gestern habe ich Sprüche 1 gelesen. Da steckt so viel drin. Und lies die Sprüche bis zum Schluss. Und dann von dieser gottseligen Frau, wenn die Bruder Abraham frage, wenn seine Hanna das vorliest nachher am Schabbat und das vorträgt und die Kerze anzündet und so weiter. Was ist die Frau und wie gut ist die Frau und wie lieb ist die Frau und so weiter, die mit dem Geld umgehen kann, die hauswirtschaftet und so weiter. Und so weiter. Die meisten Leute, weißt du, die wollen sich selbst verwirklichen, die wissen nicht, wie man sich selbst verwirklicht. Das meiste, was wir unter den Christen unter Selbstverwirklichung, Glaubensentfaltung und so weiter sehen, ist nichts anderes als eine reine Selbstzerstörung. Warte, bis du mal alt bist, bis du Rente brauchst. Jemand hat einmal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man tut es, das ist unser Name. Es ist, ich habe gestern gesagt, was der Name bedeutet. Man tut es oder man tut es nicht. Dann gibt es man tut es. Man tut es oder man tut es nicht. Also du hast die Wahl. Man tut es. Deshalb sagt die Bibel, sei Täter des Wortes. Sage, rede nicht so viel, tu es lieber mehr. Handle dem Wissen entsprechend. Lies Jakobus 1 als Hausaufgabe. Dieser Jakobus, der Bruder des Herrn, der wusste, wovon er spricht. Der hat gesehen, wo die Gemeinde hingekommen ist, nur mit lauter Supergeistlichen und den ganzen Scheinheiligen, die Urchristen, die nur noch gebetet haben, alles verkauft haben. Weißt du, wir können sagen, guck mal, das ist fantastisch, die ersten Christen hatten alles zusammen. Das waren die ersten Kommunisten übrigens auch, oder die ersten Sozialisten. Lass mal die dahin. Weißt du, alles gemeinsam. Aber weißt du, wo die hingekommen sind? In Armut, im Elend, dass der liebe Bruder Paulus in Europa für die Armen in Jerusalem sammeln muss. Und wenn es von Gott gewesen wäre, diese soziale Gemeinschaft, Gütergemeinschaft, dann hätte der Herr bis heute das noch erhalten, wird es uns heute geben, aber das war nichts, das war nur ein Flop. Und dann gab es die ersten menschlichen Streitigkeiten, der kriegt mehr in den Teller und der, guck mal, dem gibt er da nur einen Knochen. Und dann gab es Spannungen und die Gemeinde ist an diesem kaputt gegangen, die Urgemeinde. Sie hatten alles gemeinsam. Gut, Gott benutzt auch Dummheiten. Und segnet auch manchmal Dummheiten. Und man muss manchmal Dummheiten machen, um mal klug zu werden. Denn wo lerne ich am meisten? Hat man gestern gehabt. Aus den Fehlern. Wir lernen am allermeisten an unseren Fehlern. Und Gott erlaubt, dass du und dass ich, dass wir genügend Fehler machen, um klug zu werden. Aber ich sage dir eines, du kannst gar nicht genug Fehler machen, um das alles zu lernen, was du lernen solltest. Deshalb schau die Fehler der anderen. Lerne von anderen und sag Gott, ich danke dir. Weißt du, Gott möge mir vergeben, dass ich das sage und denke, aber wenn die Leute so bei mir in der Seelsorge sind und wenn die dann so schlimme Sachen erzählen, was sie alles durchgemacht haben, wo sie hineingeraten sind, dann sage ich, oh Gott, ich danke dir. Oh Gott, dass ich diese Fehler nicht mache. Aber ich im nächsten Moment, wenn zu mir so eine Situation kommt, da habe ich gleich die Signale. Schwester sowieso hat solche Probleme gehabt mit dem und dem und dem und dem und dem. Pass auf. Weißt du, das hilft mir, die Wahrheit zu finden, weil wenn ich die Fehler der anderen kenne und je mehr ich die Fehler der anderen kenne, nicht um zu kritisieren, sondern um für mich selber, bei mir selber anwende, die Fehler der anderen, aus denen ziehe ich Konsequenzen. Aufpassen, Achtung, so hast du bei dir angefangen, so fängst du bei dir auch an. Oder bei dem. In der Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Und zwar solche, die nur immer reden, was getan werden sollte, und solche, die an die Arbeit gehen und tun. Zwei Arten, nur diese zwei Sorten von Menschen gibt es. Die Welt ist also wird von denen gestaltet, die an die Arbeit gehen, die was unternehmen, die etwas machen, etwas freisetzen. Die haben auch die Resultate dann nachher dementsprechend. Wenn wir Jesus nicht bezeugen, erwarte nicht, dass dein Nachbar sich bekehrt. Da wird kein Engel kommen. Sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören. Und der Herr lässt niemand auferstehen da. Und auch den Lazarus schon gar nicht. Wenn wir Jesus nicht bezeugen, wird wahrscheinlich niemand zum Glauben kommen. Wenn ich nicht predige, denn der Glaube nach Römer 10 kommt aus der Predigt. Weißt du, was sollst du glauben? Du kannst nicht weiter sein als das, was gepredigt wird. Wenn wir unseren Mund nicht aufmachen, wird niemand die Wahrheit erfahren oder draufkommen, was richtig und was falsch ist. Wir sind seine Zeugen. Wenn wir nicht hingehen und helfen, dann kommen die Menschen aus ihrer verfahrenen Situation nie heraus. Wer nie glauben, dass es eine Lösung für sie sind, werden sich mit ihrem Schicksal abfinden, mit ihrem Karma und so weiter. Also ich habe in Indien da jemand versucht zu helfen und sagte, nein, ich möchte in meinem Karma bleiben. Weißt du, es gibt Leute, die sich nicht helfen lassen und denen brauchst du auch nicht helfen. Gott hat keine anderen Hände und Füße als unsere, keinen anderen Mund, keine anderen Gedanken, keine andere Sprache als deine, auch wenn es Deutsch ist. Gott will dich gebrauchen. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Unsere Theologie ist nur das, was nach der Predigt kommt. Unser Glaube ist nur das, was nach dem Gottesdienst passiert, nicht vor dem Gottesdienst und im Gottesdienst. Das, was hier im Gottesdienst passiert, ist nur Auferbauung, Ermutigung. Unsere Theologie, unser Glaube, unsere Kraft, unsere Herrlichkeit ist, was nach der Anbetung draußen passiert, im Alltag. Die Aktion, die daraus kommt, die Folgen, die Konsequenzen, die Auswirkungen, die Frucht, die an unserem Leben sichtbar wird. Und in den Christen herrscht eine ganz gefährliche Selbsttäuschung. Sie glauben, dass sie schon, wenn sie Gottesdienst besuchen, Konferenzen oder Seminare besuchen und so weiter, schon die Werke Gottes tun. Blödsinn. Sie glauben, wenn sie im Gottesdienst waren, dass ich tue, was der Herr will. Gewiss, in der Bibel heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es etliche pflegen. Das ist das Selbstverständliche, dass du in die Versammlung gehst, im Gottesdienst gehst, zur Konferenz gehst, in die Gebetsstunde oder sonst wohin, wo Gott gegenwärtig ist. Doch nur im Gottesdienst zu kommen, ist nicht alles, was Gott von dir erwartet. Weißt du, was das ist? Wenn du im Gottesdienst bist, du trittst auf der Stelle. Und dann bist du schweißgebadet, erschöpft, ermüdet, fix und fertig. Und so gehen viele nach Hause. Nur in den Gottesdienst zu kommen, ist nur auf der Stelle treten. Nichts tun. Jesus sagt in seiner Predigt, Matthäus 7, wer diese meine Worte hört und tut, ist der kluge Mann. Er hört, eine Katastrophe kommt und der bringt sich in Sicherheit. Er hört, Unwetter ist angesagt, da vernagelt er alles und macht alles dicht. Er hört und das hat er noch gar nicht erlebt, das hat er noch gar nicht gesehen, ist noch gar nicht gekommen, aber er hört, dass sowas kommen wird eines Tages. Er bringt sich in Sicherheit, tut was für sich und seine Familie, geht in den Keller. Eine gute Predigt war, wenn die Leute nach Hause gehen, ja, wenn die nach Hause gehen und sagen, das war wunderbar, nein, das war nicht. Wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, also ich muss was tun. Ich kann nicht mehr ruhig werden. Jemand kam zu mir und sagt, seitdem ich bei Ihnen im Gottesdienst war, muss ich Schlaftabletten nehmen. Da habe ich gesagt, Lob und Dank, Halleluja. Oh, Halleluja. Ich bin so aufgeregt und so aufgewühlt. Und du bist richtig im Gottesdienst gewesen. Das war ein richtiger Gottesdienst, wo du aufgewühlt worden bist und wo du nicht mehr schlafen kannst. Aber wenn du im Gottesdienst gegangen bist und nur dein Horizont erweitert hast, gesalbt war, bis in dein Herz erweitert hast, dein Fell gegerbt worden ist, bis du ein Blonder geworden bist oder was auch immer. Weißt du, das war nicht der Gottesdienst, den der Herr wollte. Der Gottesdienst, wo der Herr wollte, ist, wo du die Ratschläge, die du bekommst, wie kann ich das anwenden? Bruder Matthäus, das kannst du mir noch erklären. Wie setze ich das praktisch um? Oder hast du auch die Predigt gehört? Wie machen wir das praktisch? Wie sollen wir das anstellen jetzt? Das hat er gesagt jetzt, aber wie macht man das? Das ist, was Gott von dir will. Wie macht man das? Gott sagt zu Josua, dieses Buch des Gesetzes, Josua 1, Vers 8, soll nicht von deinem Munde weichen und sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen und darauf Acht haben und nach allem handeln, was da drin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und Erfolg haben. Dann. Also, der Ausdruck Täter des Wortes bezieht sich nicht auf Leute, die nur ab und zu mal gehorchen. Das ist ganz auch wichtig, das will ich auch gesagt haben. Nur einmal so einen Klimmzug gemacht, jetzt im Glauben. Jetzt probiert es sich angestrengt mal einmal. Nein, Täter des Wortes sind Menschen, die konsequent, kontinuierlich den Willen Gottes tun, was Gott von ihnen wollte. Du sollst nie zufrieden sein, nur gehört zu haben, das ist einseitig, sondern du sollst auch durch die Tat beweisen, das stimmt, was der gesagt hat. Dein Anspruch, Christus zu lieben, bedeutet nur etwas, wenn du auch tust, was er sagt. Liebst du mich, dann tu's. Dann lieb meine Gebote. Sonst betrügst du dich selbst. Du meinst, du könntest Gottes Wort hören und ungestraft, ungehorsam weiter dahin leben und dahin plätschern. Das geht nicht. Matthäus 7, Vers 21, ein trauriges Ereignis des geistlichen Selbstbetrugs. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der wird in das Reich des Himmels kommen. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und so weiter, Dämonen ausgetrieben und ich werde sagen, ich kenne euch nicht, weichet fort von mir, ihr Übeltäter. Wenn du nicht das tust, was Gott sagt, weißt du, was du bist? Nach der Aussage Jesu, das ist nicht Fastenpredigt jetzt, das ist Jesu Predigt, Jesu Wort. Ein Übeltäter. Übeltäter sind alle Menschen, die das nicht tun, was Gott gesagt hat. Die gewusst haben, was getan werden sollte, die sind Übeltäter. Oder du bist Täter des Wortes. Zwei Möglichkeiten hast du. Übeltäter oder Nichttäter oder ein Nichttäter zu sein. Also Täter oder Nichttäter. Die Nichttäter betrügen sich selbst. In Lukas Kapitel 6, Vers 47 sagt der Herr, jeder, der meine Worte hört und tut es, wie ein Mensch, der gleich sein Haus auf dem Felsen baute, als die Stürme des Lebens kamen, stand sein Haus. Jeder, der meine Worte hört. Nur die Täter leben nach dem Herzen Gottes. Und jetzt werde ich praktisch. Jetzt wird es vielleicht Fastenpredigt. Gott möge mir helfen. Jetzt weißt du genug, bist genug informiert. Unser Bruder hat gesagt, es reicht nicht Information. Information ist nicht genug. Erkenntnis des Herrn, nur über Gott informiert zu sein. Viele Leute sind über Gott bestens informiert. Also ich glaube, dass wir alle schon Theologieprüfung gut bestehen würden. Wenn du zum Religionsunterricht gehen würdest und ankreuzen müsstest, du kennst ja alle biblischen Geschichten, du hast die Bibel schon durchgelesen, du weißt Vater unser, wo steht und was das ist und so weiter. Und wir hätten gute Noten in Religion, aber das reicht nicht aus. Gut informiert zu sein reicht nicht aus. Du hast die Einladung, aber kommen musst du. Die Hochzeit ist bereit, aber kommen musst du. Und diese Woche sprachen wir über die Wege, den besten Weg, den wir betreten. Nächste Woche, also nicht diese Woche, sondern die Woche drauf, ab nächsten Sonntag, haben wir die Tage der Heilung. Ich will ein paar Sachen noch dazu sagen. Da werden wir konkret, Gott hat mir ganz konkrete Botschaften gegeben dazu, zu diesen Tagen. Ich werde sagen, was Gott mir gesagt hat. Weißt du, da hört eine Zeit, wo man sich vor Gott sammelt, Gott sucht, das Angesicht Gottes sucht und so weiter. Da werde ich das sagen, was Gott tun möchte und was Gott nicht tun wird und wie Gott das tun wird. Und es wird ganz konkretes Handeln sein. Diese Gottesdienste, diese Heilungstage, diese Gottesdienste werden total anders sein als die gewöhnlichen Sonntags- oder unsere Gottesdienste bisher waren. Gott hat mir einen Plan gegeben, wie das alles ablaufen wird. Ich habe im Geist gesehen, wie das funktionieren sollte und funktionieren wird. Jesus sagte den Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ist was ganz Konkretes. Und wir werden sehen, wenn Menschen anfangen, Gottes Wort zu gehorchen, die werden gesund nach Hause laufen. Wir werden Zeichen und Wunder erleben, wenn Menschen konkret werden. Wenn Menschen vor Gott konkret werden. Ich werde nicht nur für Kranke beten, sondern auch prophetisch Worte Gottes reden. Und ich werde nicht für alle so gleich ein Master beten, sondern ich werde individuell und ich werde mir Zeit nehmen für die Kranken. Und es könnte sein, dass es bis nach Mitternacht geht. Also wenn du was haben möchtest, ich werde eine kurze Predigt halten, eine kurze Andacht, das Wesentliche, was Gott mir gegeben hat. Und dann werde ich mich um die Menschen kümmern. Heilt die Kranke, hat Gott gesagt. Und dann werde ich den Menschen dienen. Also Jesus möchte ganz konkret werden, ganz besonders Menschen, die vom Satan überwältigt worden sind, zu befreien und von den Lügen Satans befreien. Das wird eine dieser Arbeiten sein. Zuerst mal von den ganzen teuflischen Dummheiten die Menschen wegholen. Denn Krankheit ist nichts anderes wie teuflische Infusion, Inspiration. Du kannst nicht, du bist nicht, aus dir wird nichts. Bevor Jesus die Kranke geheilt hat, hat er zuerst mal Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagte, geh hin und sündige hinfort nicht. Die kommenden Tage sind also nicht, wird kein frommes Vergnügen sein, das bin ich mir sicher, wird eine knallharte Arbeit sein, wird sehr konkret gedient und gearbeitet. Und Gott hat mir gezeigt, bevor ich Kranke heilen werde, werde ich meinen Tempel reinigen. Bevor ich die Kranken heilen werde, werde ich meinen Tempel reinigen. Und der Tempel, weißt du, was der Tempel ist? Dein und mein Körper. Dein und mein Körper, ich werde zuerst mal den Tempel reinigen. Und damit ist das Zeichen der Heilung angekündigt schon. Und dann, wenn dieser Tempel rein ist, wird Gott sich offenbaren. Dann, wenn Gott wieder in unserer Mitte ist, wenn Gott sich in unserer Mitte wohlfühlt, dann kommt er zum Zug. Und wenn Gott in uns ist, ist Gesundheit in uns, ist Kraft in uns, ist Leben in uns, ist Stärke in uns. Gott liegt sehr viel an deinem und meinem Seelenheil, an meiner und deiner Gesundheit und an deinem und meinem Wohlsein. Gott will dich aus dieser Dummheit Satans herausführen. Deshalb, ich fühle, diese Gottesdienste werden total anders sein. Als ich so für diese Gottesdienste bete, und ich bete, seitdem ich das vom Herrn empfangen habe, ich sollte diese Tage ansetzen, dann fühle ich jeden Tag mehr, jeden Tag kommt was anderes dazu. Gott zeigt mir, wie er selbst, der Herr selbst wirken wird. Und Du wirst erstaunt sein. Nicht Pastor Matthäus wird wirken, sondern ich werde nur wie ein Dirigent dirigieren. Der Herr hat mir gezeigt, ich werde eure Hände mit Feuer entzünden. Und ihr werdet auf Kranke die Hände legen. Und durch euch wird mein Geist wirken, hat der Herr mir gesagt. Und zwar diese Gemeinde. Gott wird jeden Einzelnen von euch benutzen. Du wirst verblüfft sein, wie Gott diese heilige Tempel benutzt. Ihr werdet meine Flammen sein. Und ihr werdet Brandstifter sein, hat der Herr gesagt. Und ich werde Gesundheit in eure Hände legen. Und ihr werdet es nur weitergeben. Macht ihr gefasst. Auf eine Stunde, nicht nur, dass es ums ich komm zum Genießen. Leute, die Zeit des Genießens ist nicht diese Zeit. Zum Genießen bist du nicht eingeladen. Du bist gekommen, entweder geheilt zu werden oder andere zu heilen. Halleluja. Du bist eingeladen, entweder befreit zu werden oder andere zu befreien. Du bist eingeladen zu werden, entweder gesegnet zu werden oder ein Segen zu werden. Das hat Gott mir gezeigt. Das wird diese Versammlung sein. Und zuerst wird Gott zuerst mal an uns ein bisschen modellieren und an uns so ein bisschen feilen. Aber Gott hat uns schon so vorbereitet für diese Zeit. Jetzt fängt die Arbeit. Und so wie der Herr Jesus seine Jünger ausgeschickt hatte, so wird diese Gemeinde von Gott benutzt als eine Heilungsstation. Als eine Heilungsstation. Und Gott sagte mir, plötzlich wird Gott ganz konkret und plötzlich wirst du nicht nur ein Theoretiker, sondern Praktiker. Plötzlich wird Gott dich so voll Kraft und voller Herrlichkeit machen, dass du es gar nicht lassen kannst. Ströme lebendigen Wassers werden von deinem Leibe fließen, hat Gott mir gesagt. Und das sind einige, die werden ganz konkret Gottes Herrlichkeit erleben. Gott hat mir noch etwas gesagt und sagte, hör mal, mein Kind, ich werde hier in eurer Mitte geistliche Rohrbrüche schaffen. Geistliche Rohrbrüche. Geistliche Rohrbrüche. In diesen Tagen erwarte ich geistliche Rohrbrüche, dass du plötzlich hier diesen Leopoldplatz überschwemmst mit der Herrlichkeit Gottes. Geistliche Rohrbrüche. Weißt du, du wirst platzen vor der Herrlichkeit Gottes. Ich bin überzeugt, der Herr hat was Großes mit uns vor. Wir sind mitten in der Endzeit und der Segen des Herrn hat sich so angestaut. Und du fragst, wie lange Gott, wie lange noch? Er wird den Tempel reinigen und als der Herr Jesus den Tempel gereinigt hat, dann kamen die Kranken, die Mühseligen und Zeichen und Wunder geschahen nach der Tempelreinigung. Gott wird den ganzen Hokuspokus bei uns entfernen, was noch da ist. Und der Heilige Geist arbeitet in einer mysteriösen Art und Weise, während ich bin nicht der Einzige, der hier fastet, in der Gemeinde fasten andere auch noch mit und beten mit und Gott wirkt. Und weißt du, was Gott hier in der Gemeinde wirkt? Heiligung. Leute versöhnen sich, Leute bringen Dinge in Ordnung, Leute entschuldigen sich, obwohl sie selber gar nicht schuldig sind und gar nicht nötig haben, sich zu entschuldigen. Vater, vergib ihnen, denn die Dummköpfe wissen nicht, was sie tun. Und das ist, was Gott wirkt. Gott arbeitet schon im Voraus und ich spüre, weißt du, für mich persönlich ist es nicht nur, dass jetzt was passiert, sondern ich spüre, wie der Heilige Geist Vorarbeit macht. Der Heilige Geist ist der Vorarbeiter Gottes. Der stellt die Maschinen ein, nachher an diesen Tagen, wir müssen nur noch nächstes Material, der nächste bitte. Und das nächste bitte. Da passiert einiges. Gott will dich aus deiner Dunkelheit herausholen und er will dich salben und dich segnen und plötzlich du kriegst die Erleuchtung und plötzlich wirst du anderen ein Licht sein und Salz sein. Plötzlich wirst du ja die Werke Jesu tun, die er beauftragt hat, dir zu tun und du wirst anfangen zu sagen, was der Herr sagt, prophetisch zu wirken. Ich glaube, dass wir vor der größten Revolution unseres Lebens stehen. Jeder Einzelne von uns vor der größten Revolution. Für diese Heilungsgottesdienste kann ich also für nichts garantieren und ich übernehme auch keine Verantwortung. Es ist in Gottes Hand. Ich übergebe Gott diese Veranstaltung und ich erwarte vom Herrn, dass er es segnet. Und Gott hat mir gesagt, sie werden anders sein als alle anderen Versammlungen. Und deshalb rechne ich mit Gott. Und wenn es dir nicht gefällt, musst du nicht kommen. Kannst zu Hause bleiben und dafür beten, wenn du willst. Oder auch nicht. Wir werden das tun, was er sagt. Füllt die Krüge mit Wasser. Verrücktes Zeug. Wir werden dumme Sachen machen vielleicht. Wir werden dann dem Speisemeister das Glas reichen. Koste, das ist wunderbarer Wein. So einen Wein hast du noch nie getrunken. Und wir werden in Einfalt Gott dienen. Und Gott wird die Einfalt bestätigen. Nicht das Hohe. Das Hohe hat bisher nichts geschafft und nichts gebracht und nichts getaugt. Und wir werden Gott in Einfalt dienen. Und es wird uns gegeben werden. So, ich möchte einfach dich einladen, dass wir konkret werden. Und Gott hat immer das Konkrete gesegnet. Gott zeigte mir, also wenn wir uns für Gott Zeit nehmen, es könnte sein, also wenn du heim willst, geh nach Hause. Also wusste nicht, kannst du am Morgen kommen wieder oder übermorgen oder nächste Zeit dann und kannst im normalen Gottesdienst wieder kommen. Aber wir werden uns Zeit nehmen und ohne Rücksicht auf Zeit, denn wir sind Urchristen ohne Haar. Urchristen. Und die haben sich Zeit genommen für den Herrn, bis das Feuer fiel und bis der Geist antwortete. Wenn du konkret wirst, wenn du tust, was er sagt, werden Wunder passieren. Und ich bin überzeugt, hier werden Wunder passieren. Naaman, der gehorchte, ließ sich 7-mal im Jordan taufen, wurde heil. Sein Fleisch wurde erstattet. Josua marschierte 7 Tage und nochmals am 7. Tag, nochmals ein paar Mal dazu. Und die Mauern fielen. Wenn wir das tun, ganz konkret, was Gott sagt, wir werden auf Gott hören, was er sagt, wir werden Wunder erleben. Wenn wir das tun, was er sagt, wird Wasser in Wein verwandelt werden. Wenn du Gottes Angesicht geschaut hast, kannst du nicht mehr derselbe bleiben. Wenn du Gottes Stimme gehört hast, bleibst du nicht mehr derselbe. Aus der Gegenwart Gottes gehst du ganz anders weg. Und Gott gibt dir das Feuer und wird uns das Feuer geben hier. Und Gott wird anfangen zu handeln, nachdem du geheiligt worden bist. Nachdem du geheiligt und gereinigt worden bist. Mordechai sagte zu Esther, wenn du zu dieser Zeit schweigst, wirst du schuldig. Brüder und Schwestern, ich habe jetzt noch ein paar kleine Gedanken, die ich noch schnell weitergeben will. Wenn du schweigst in dieser Zeit, und das ist eine richtige Herausforderung, und ich fordere euch jetzt als Gemeinde heraus, wenn du schweigst in diesen Heilungstagen, wenn du dich nicht einbringst, und du kannst dich einbringen, und es ist möglich für dich, dich einzubringen, wenn du nicht mit dem Feuer Gottes geladen, mit der Herrlichkeit Gottes geladen hierher kommst und sagst, Herr, ich erwarte Zeichen und Wunder heute. Ich erwarte, dass deine Herrlichkeit über uns kommt, mit mir oder ohne mir, selbst wenn ich in der Ecke stehe, aber ich erwarte das Feuer Gottes, dass es fällt. Mit großer Erwartung. Es liegt an dir. Wenn du zu dieser Zeit schweigst, du darfst jetzt nicht schweigen, das ist die Sünde der Christen, die Unterlassungssünde und so weiter, du musst was unternehmen. Und Gott hat mir schon ein paar Sachen gezeigt, was passieren wird. Hier werden Leute Dinge tun, die ungewöhnlich sind. Aber das an den Tagen später. Das ist jetzt noch, wer vorweggreifen. Leute werden vom Heiligen Geist motiviert, über ihren Schatten zu springen. Leute werden vom Heiligen Geist motiviert, Dinge zu erwarten vom Herrn, die unmöglich sind. Denn Gott ist ein Gott, der das Unmögliche bewirkt. Und du wirst sehen, und du wirst anfangen zu dienen. Gott hat mir gezeigt, du wirst in meinen Dienst genommen, während du an anderen dienst, obwohl du selbst die Hilfe am Allernötigsten hast und fast krepierst und fast zugrunde gehst. Du brauchst die Hilfe Gottes. Aber während du jemand anders heilst, werden heilende Ströme durch dich fließen. Du Gesundheit, während du anderen Gesundheit weitergibst, kriegst du Gesundheit, kriegst du Glauben, kriegst du Kraft, kriegst du Freude, kriegst du Frieden, während andere gesegnet werden. Das hat Gott mir gezeigt. Und Gott wird andere benutzen, um dir zu dienen. Und an denen du dich dann ergötzen kannst. Nicht nur ergötzen so als menschlicher Art, sondern in der Salbung dienen kannst. Du bist jetzt verantwortlich. Du hast es gehört und jetzt verpasst den Anschluss Gottes nicht. Werde ein Aktiver, ein Unternehmer heute für den Herrn, fang etwas zu tun. Verspiele die Gnadenzeit. Nicht, es ist Gnadenzeit. Diese Woche ist eine Gnadenzeit. Und so weiter. Dass du nicht aufhören kannst, nicht stoppen kannst und dich empfinde, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erfahren werden und der Himmel sich öffnet über uns. Und ich habe gestern beim Gebet diese Vision gesehen, beim Beten, wir sind da unten und wir singen da Majestät, Majestät, Majestät und dann diesen Bogen, diesen gespannten Bogen und dann den Thron Gottes und oben, als wir so singen, dieser blaue Teppichboden von dieser Kirche, sehe ich da oben im Himmel ankommen, der ganze Himmel blau, so sehe ich diese Herrlichkeit Gottes, während wir hier singen gestern Abend und die Herrlichkeit Gottes, Majestät, 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 plötzlich die Tür und ich denke, Mensch, guck mal, im Himmel ist die Tür verschlossen, aber wir beten und singen nochmals Majestät und preisen den Herrn und dann geht plötzlich die Tür auf und dann kommt ein Herr, ein sehr starker, mächtiger Herr, macht die beiden Portale auf und wir sehen diesen blauen Teppich. Jemand sagte, blau ist die Farbe der Heilung. Blau ist die Farbe der Gesundheit. Blau ist die Farbe des Himmels. Plötzlich geht die Tür dort in diesem Bogen. Dieser Bogen hat so etwas ausgesehen wie bei der Urania, dieser große Bogen. So saß. Wir standen unten und wir beten. Und dann das Interessante war, plötzlich gehen links und rechts überall. Ich dachte, das ist ein wunderbares Bild. Und dann sehe ich, wir kennen ja dieses Bild vom Jakob, der dort über den Fluss geht und sieht die Himmelsleiter. Ich sehe nur den Himmelsbogen, keinen Regenbogen, sondern diese technische Brücke und Anbetung, was wir hier machen, ist auch nichts anderes wie eine technische Brücke. Wir bauen eine Brücke von hier nach oben, beten den Herrn und plötzlich gehen überall Fenster auf an diesem Palast, Himmelspalast, diesem Bergpalast oder was es auch so war. Und weißt du, was passiert? Fallschirmspringer springen raus. Und überall, Gott hat mir gezeigt, in diesen Tagen werden Engel vom Himmel springen und dir und unseren Familien singen, dienen. Überall springen Fallschirmspringer. Die Revolution vom Himmel kommt. Wir haben hier Gott angebetet, wir haben hier Gottes Herrlichkeit erlebt. Majestät war unser Gesang gestern Abend. Und dann dieser offene Himmel. Und blaue Farbe. Ich bin verblüfft. Heilung. Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt bist du verantwortlich, dass es weitergeht. Diese Heilungstage. Gesundheit wird vom Herrn kommen. Diese Fallschirmspringer Gottes werden kommen und die werden bringen. Weißt du, wir kriegen eine Invasion von oben. Die brauchen wir heute. Amen. Und Gott wird sie geben. So, diese Tür ist offen zur Herrlichkeit Gottes, ist aufgegangen. Also der Heiland stand offen am Freitagabend. Ihr habt es gesehen und jetzt ist wichtig, dass du einfach ermutigt bist und dass Gott und der Heilige Geist dich ermutigt und sagt, jetzt erst recht, es werden Tage sein, wo wir die Gegenwart Gottes erleben und plötzlich neben dir in deiner Not landet so ein himmlischer Fallschirmspringer. Neben dir und du bist nicht mehr allein. Gott hat die Türen des Himmels aufgemacht und wir müssen diese Tür jetzt nur benutzen und sagen, ja Herr. Noch ganz kurz, werde konkret, Gott hat dir eine offene Tür gegeben, diese Woche wird eine Zeit sein der offenen Türen. Reiß dich los vom Ort der Entmutigung, hat der Herr mir gesagt. Sag den Leuten, die sollen sich losreißen vom Ort der Entmutigung, da wo Jesus nicht zu finden ist und so weiter. Reiß dich los vom Ort der Entmutigung. Reiß dich los von Menschen der Entmutigung, nicht Ermutigung. Hier werden Menschen ermutigt. Reiß dich los von Menschen der Entmutigung. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Wir werden hier Dinge erleben, wenn wir anfangen, nur kleine Sachen zu tun. Wir werden große Dinge erleben. Heute Morgen noch in meiner Andacht habe ich gesagt, Herr, ich brauche jetzt einen guten Schluss, wo ich enden kann. Und dann, während ich so bete, sagt mir der Herr, lies Apostelgeschichte 9. Und lese Apostelgeschichte 9 und Vers 36 bis 40 lese ich nicht. Aber das könnt ihr jetzt zu Hause lesen, das habe ich schon gelesen. Und da lese ich die Geschichte von der Tabea, die auferweckt wurde. Und weißt du, wie die auferweckt worden ist? Dann kamen die Leute und da sagen sie, guck mal, Petrus, das hat mit Tabea gemacht und das hat mit Tabea genäht und dieses ist von der Tabea und das hat mit der Tabea gegeben. Und dann hat der Herr gesagt, die Tabea muss wiederkommen, wir brauchen Tabea. Und was Gott hier heute Morgen sagt ist, ich brauche Tabeas, die gute Werke tun. Die irgendetwas weitergeben. Und einer der Dinge, was ich sagen darf, einige darf ich, kann ich noch nicht sagen, das werde ich in den Heilungstagen sagen, du kannst die Leute einladen, das darfst du. Und diese Einladungen sind wie diese kleinen Zettel. Das hat mir die Tabea gegeben. Das ist die Tabea und die Tabea ist auferstanden. Während die anderen die Einladung annehmen, ob sie kommen oder nicht, das ist ihr Bier. Aber du hast deinen Teil getan und der hat eingeladen, guck mal, der hat angerufen, der hat dies und jenes getan zu diesen Tagen und der hat seinen Glauben in Werke umgesetzt. Der hat telefoniert, der hat Zettel verschickt und weißt du, ich kann einladen. Die sagen, wer sind Sie? Was wollen Sie? Aber du sagst deinen Namen und sagst, ja guten Tag, schön, dass Sie anrufen, was kann ich für Sie tun? Ich möchte Sie einladen. Wir haben Heilungstage und lass dir von Gott zeigen, dass du Leute bringst, die hierher gehören. Und nicht Leute, die nicht hierher gehören, die keinen Glauben haben. Gott will dir Leute in deiner Umgebung, wenn es nur drei sind, aber Leute zeigen, die Jesus brauchen, die hier Jesus berühren. Und vielleicht zum letzten Mal, vielleicht ist das die letzte Chance, vielleicht wird nur ihre Seele gerettet und der Körper wird nicht mehr geheilt. Mir geht es nicht so sehr um die körperliche Heilung, mir geht es so sehr in allererster Linie um die Rettung der Seelen, um das Seelenheil. Wir haben da diesen einen Mann hier gehabt, der kam und so weiter und der ist aufgebaut worden und Jesus auf seine Fahne geschrieben und so weiter und einige Tage später ist heimgegangen. Wir haben den Mann im Himmel transportiert. Der Mann ist im Himmel, im Reich Gottes. Deshalb, wir sollten, selbst wenn die Leute schon so krank sind, manche kannst du nicht mehr heilen. Weißt du, selbst Gott kann's, aber Gott muss nicht mehr. Weil die Leute so gottlos waren und so in der Ferne waren und so dahingegeben waren und so gottlos gelebt haben. Beim besten Willen, da muss also eine Totaloperation stattfinden. Also da muss Kopf entfernt werden, da muss alles entfernt werden. Also da kann es mal gleich neu kaufen. Und dann geht er direkt wie am besten zum Heiland in den Himmel. Also, aber wir möchten an das Seelenheil zuerst mal denken. Herr, rette die Seele und bete für ein paar Leute. Lass dir ein paar Leute zeigen vom Herrn, was kannst du tun, um sie herzubringen. Und vielleicht hast du Leerlauf, und wir müssen mit Leerlauf rechnen, aber gib nicht auf, reiß dich los. Jetzt musst du etwas unternehmen, fange an für Menschen zu beten, die Jesus brauchen, die Heilung brauchen, bring sie herein. Vielleicht kannst du eine CD geben, jetzt schon bestellen im Voraus und sagen, hören Sie sich mal die Sache an und ermutige andere, die nötig haben, die du kennst, und werde ganz konkret vor Gott. Gott braucht einen Knotenpunkt, so diese kleinen Klamotten da. Tabea hat es gemacht, Tabea. Gott braucht einen Knotenpunkt. Über die anderen, über dich kommt Gott zu den Menschen. Und es wird sehr viel Konkretes in diesen Tagen passieren, ich bin überzeugt. Gott hat mir gezeigt, die Gottesdienste werden anders sein als die anderen. Gott hat einen Plan mir gegeben, wie das ablaufen will. So, und jetzt bist du dran. Frage Gott. Frage doch mal selbst Gott. Herr, was ist jetzt dran bei mir? Was ist bei mir dran? Was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Wie kann ich als Christ ein Realist werden? Was ist jetzt in meinem Leben dran? Was soll ich tun? Was ist dein Wille für mein Leben? Was ist der Plan für mein Leben? Jetzt, was ist der nächste Schritt jetzt, wenn ich nach Hause komme? Was werde ich als nächstes tun? Und denk mal, stell mal vor, jetzt geht die Tür auf, wer kommt rein? Und dieser Mensch ist, der Jesus braucht. Wenn das Telefon klingelt, wer ist am anderen Ende? Überleg einmal, auf wen wartest du? Wen erwartest du im Reich Gottes? Werd konkret. Also es ist so wichtig, dass wir Christen konkret werden. Ich schließe damit mit diesem Gedanken und ich lade euch ein, frag Gott, Herr, was ist jetzt für mich dran? Was ist dran? Und überspringe nichts. Alles, was du in deinem Leben überspringst, wirst du bitter und teuer bezahlen. Überspring nichts. Einfach Schritt für Schritt. Lass dich vom Heiland führen, morgen, übermorgen, so wie ich jetzt fasten durfte und konnte und auf das Ende zugehe und lerne einfach konkret zu sein. Manche Sachen verschweige, manche lass es liegen, manche sind nur für dich, manche sind für die Gemeinde, manche sind sogar für die anderen. Gestern hatten wir jemand aus Madagaskar. Aus Madagaskar hat eine Prophetie von mir bekommen, in Madagaskar will mir nur guten Tag sagen, muss ich vorstellen. Jemand, wo geschäftlich unterwegs ist, aus Madagaskar. Leute werden berührt und werden gesegnet, wenn wir unser Teil tun. Leute können nicht gesegnet werden, wenn wir nur für uns behalten. Oh Heiland, ist es so gut bei dir, Herrlichkeit mit dir zu gehen. Du musst das weitergeben. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn fragen, was kann ich weitergeben? Wo kann ich konkret werden? Wo kann ich deinen Willen tun? Wo kann dein Wille geschehen in meinem Leben? Vater, ich segne die Gemeinde, die jetzt dein Wort gehört hat, und wir wollen konkret werden. Jetzt sind wir dran, Herr. Und wir sind bereit. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Du bist mein Heiland. Du hast mir alle meine Sünden vergeben. Und ich bin dein Kind. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Rede zu mir, Heiliger Geist, und zeig mir den Willen des Vaters und mach mich willig, den Willen des Vaters zu tun. Und lass uns zusammen das Vaterunser beten. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.